Die meisten machen in MP3 oder WAV oder MP4 oder keine Ahnung.
Ich könnte dir auch einen Realplayer-File daraus rechnen oder sowas. Kennst du denn? RM oder so hießen die, ne? Das war super.
Nee. Das ist aber schon länger her, gell?
Es ist, ich würde jetzt mal sagen, Anfang der 2000er. Ich habe damals für die Konstantin Film gearbeitet, habe da Websites gemacht. Also jeder Film bekam damals da noch eine Website spendiert. Ist mittlerweile ja nicht mehr ganz so. Und dann hast du dann da irgendwie Trailer untergebracht. Und die Trailer damals waren ungefähr 320x240 groß. Und das war die High-Quality-Version. Und die wurden dann abgespielt in oder konvertiert in QuickTime 3 Sorensen. Das war das QuickTime. Eine. Genau, dann eben Windows Media, also WMV gab es, glaube ich. Und dann eben RealPlayer. Und das waren die drei Formate in drei unterschiedlichen Auflösungen von... Also ich glaube, jedes animierte GIF hat jetzt mittlerweile eine größere Auflösung als die Trailer der Konstantin-Filme. Von.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge Geekeriki, der Nerdy Talk. Ich habe heute, eigentlich wären wir heute zu dritt, fange ich mal so an. Allerdings hat uns ein Gast leider absagen müssen, deswegen sind wir nur noch zu zweit. Soll der ganzen Sache aber keinen Abbruch machen. Allerdings haben wir das komplette Themenspektrum dann über Bord geschmissen. Ich habe dabei Sascha Dörp. Hi Sascha, wie geht's dir?
Hi Flo, ja, gut, gut soweit, überraschenderweise.
Sehr schön.
Ich könnte ja mit zwei verschiedenen Stimmen sprechen, dann hätten wir auch unser akustisches Trio beisammen. Oder ich kann es auch lassen, also wäre jetzt ein Angebot.
Ja, Grundgedanke wäre eigentlich gewesen, heute die Aufnahme, es wäre um das Magazin Schwermetall gegangen, ja eigentlich. Mit dem Achim Schnurrer wären wir verabredet gewesen. Der hatte ja leider jetzt keine Zeit und deswegen sind wir jetzt zu zweit. Du kannst dich kurz vorstellen, wenn du möchtest, weil ich weiß nicht, ob dich jeder kennt.
Ja, ich bin ja jetzt nicht so super berühmt, aber ich arbeite ja ständig dran und Sascha Dörp ist mein Name, ich mache Comics. Und aber auch erst seit 2015. Also ich bin eher 2010 habe ich wieder mit dem Zeichnen angefangen, das waren dann eher Cartoons und seit 2015 Comics. Vielleicht kennt man von mir die Arche Noir, Ratten oder das Chamäleon. Das wären jetzt die bekannteren Bücher oder was aktuell irgendwie am Start ist, ist Mad Eagle, eine 80er Jahre 80s-Ploitation Action Serie im Heftformat beim Plemplem Verlag.
Geil. Ja, ich habe dich kennengelernt eigentlich durch Michael, weil wir damals dich auf der Comic-Con in Stuttgart im Interview hatten. Das war 2019, ist auch schon wieder gefühlt ewig her. Und da hatten wir viel über eben Arche Noir gesprochen, weil wir damit in Berührung gekommen sind.
Das war sehr, sehr witzig, weil ich glaube, der Michael hat es angeschleppt und dann hast du oder er mir einen Link geschickt. Guck mal, wir haben eine Sendung über deinen Comic gemacht. Und eigentlich sah ich da nur zwei lachende Typen mit hochrotem Kopf da sitzen. Und ich meine, das adelt einen. Das ist so schön, wenn man halt so sieht, dass der Humor, den man so sich in seinem stillen Kämmerlein ausdenkt und über den wirklich auch nicht jeder lachen kann, dass der doch so sein Publikum findet. Und das fand ich so großartig, wie er mit tropfender Nase und weinenden Auge da versucht hat, irgendwie die Kontenance zu wahren. Das hat mir sehr gut gefallen.
Doch, ich fand's auch, also Arche Noir fand ich mega geil. Also das war Ding, das hat einfach absolut meinen Humor getroffen und auch der Zeichenstil und alles, das ist einfach, aber ich hab's ja in der Review damals auch gesagt, also für mich war das Rundum-Paket, das hat einfach gepasst halt, ne, war ein super Teil.
Ja, das hat echt Spaß gemacht. Hat auch Spaß gemacht, das zu zeichnen. Also man darf ja nicht vergessen, wenn man irgendwie so ein Ding zeichnet, das dauert ja wesentlich länger, als wenn man es liest. Und ich glaube, ein Zeichner oder ein Comic-Schaffender muss sich dann doch schon in irgendeiner Weise mit dem Sujet, das er macht, anfreunden, weil sonst der Beruf oder die Berufung ist es ja eher bei uns in Deutschland nicht so Spaß macht. Und ich habe an Arche Noir, glaube ich, circa 2 Monate gesessen, was relativ schnell war, was aber auch nur gegangen ist, weil meine Frau damals, die war irgendwie auf dem Pilgerweg nach Spanien, also die ist überhaupt nicht gläubig oder sowas, sondern da ging es einfach nur darum, die brauchte mal eine Auszeit, wir hatten einen familiären Trauerfall und sie musste den Kopf freikriegen und lief dann von Frankreich nach Spanien. Und netterweise hatte sie mich dann auch mal angerufen und meinte, willst du mich mal in Spanien besuchen? Dann haben wir dann noch so 4, 5 schöne Tage gemeinsam verlebt. Und sie brauchte halt recht lange, um da hinzukommen. Und ich bin dann ja auch nur mal kurz da gewesen, war dann auch wieder weg. Und habe dann eben in dieser Zwischenzeit die Arche Noir gemacht, weil ich die Zeit einfach hatte. Und ja, das fluppte halt ganz gut und war auch nach 2 Monaten fertig. Und ich fand es also auch sehr schön, dass sich dann der Kultcomics Verlag dieses Themas erbarmt hat und das dann auch herausgebracht hat. Und da habt ihr es ja dann auch irgendwie entdeckt und in die Finger gekriegt.
Ja, ich weiß gar nicht, wo ist der Michael, wie er es entdeckt hat, das weiß ich selber nicht. Ich weiß nur, dass wir es dann vielen Leuten empfohlen haben, die es dann auch geholt haben. Und ja. Keiner hat es bereut.
Ja, vielen Dank. Das, also, das echt, freut ja, mich total. Es freut mich sehr, ja.
Ja, das ist toll. Ja, eigentlich wäre es die Schwermetall gewesen. Jetzt reiße ich das Thema trotzdem mal ganz kurz an, weil ich vom Achim das damals dann noch zugeschickt bekommen hatte. Ich zeige es dir kurz in die Kamera hier. Das ist bei Panini rausgekommen. Ne? Das war so ein Sammelband, wo er drüber spricht, über die Ausgaben.
Nee, das ist Edition Alphons, glaube ich.
Ah ja, genau, Edition Alphons. Ja. Sorry, naja. Mein Fehler.
Genau. Das sind 2 Sammelbände eigentlich. Du müsstest also da hinten auf dem Buchrücken eine 2 stehen haben.
Genau, den ersten gibt es nicht mehr zu kriegen. Das ist furchtbar.
Ich habe ihn im Regal stehen, genauso wie auch den zweiten. Allerdings würde ich jetzt nicht sagen, dass ich Generation Schwermetall bin. Dafür bin ich dann doch den Tacken zu jung. Also das ist halt auch ein bisschen, wenn ich so sehe, irgendwie, man ist so zwischen den Zeiten geboren. Also ich bin Jahrgang 71, das ist jetzt zwar schon so ein bisschen älter, aber wenn man überlegt, als es dann bei uns mit Comics losgegangen ist, das waren so ein bisschen so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, da bin ich eigentlich noch mit einem Trömmelchen um den Baum gerannt. Und das war irgendwie so, da eher so Asterix und Lucky Luke, vor allen Dingen Lucky Luke war ja so mein großes Thema. Und Schwermetall beziehungsweise diese französischen Comics, die sich auch ein bisschen an die erwachseneren Leser gerichtet haben, das kam bei mir dann eben auch so ein bisschen später. Und gar nicht so sehr über das Magazin, aber so über Freundschaften, die ich hatte. So Leute, die mir gesagt haben, guck mal Möbius, der macht tolle Sachen. Und dann fing ich dann an, auf einmal sowas zu entdecken. Also Möbius, gerade so die John D. Fool Comics, die ganz früh damals, ich glaube 82 ging es los, im Carlsen Comics Verlag erschienen sind. Die hatten damals eine eigene Rubrikreihe, die nannte sich Comic Art. Da waren dann eher so Comics für, also nicht für Kinder, sondern eher für die fortgeschritteneren Semester. Ja. Und ein Freund von mir hatte mir das damals empfohlen und ja, so bin ich dann irgendwie mit John D. Fool in Berührung gekommen. Dann gab es natürlich noch den Heavy Metal Film, diesen Zeichentrickfilm.
Den kannte ich jetzt wiederum.
Ja, genau. Ja. Und also auch ganz toll. Der basiert ja auch auf Kurzgeschichten von diversen Zeichnern. Und das hat mir auch riesengroßen Spaß gemacht. Und dazu kam ja deswegen, ich hätte den Achim ja sehr gerne mal kennengelernt. Ich kenne ihn gar nicht. Der hat ja auch also Volksverlag und Alpha Verlag, gerade auch Alpha Verlag und Edition Kunst der Comics habe ich irgendwie einiges im Regal stehen. Und das ist natürlich, der war ja immer schon da, dieser Mensch. Also für mich gefühlt war der immer
krass,
schon.
Ne?
Ja, eben
Urgestein,
genau. Urgestein,
halt, richtiges Urgestein.
Da gibt's dann noch Andreas C. Knigge auf der anderen Seite und das waren so für mich so die beiden, die irgendwie ständig da waren und von denen man ständig irgendwie gehört und gelesen hat in irgendeiner Weise. Deswegen schade, dass er nicht da ist.
Ja, wir werden einen neuen Termin finden und ich lade dich da gerne auch wieder zu ein. Also wenn du da Bock drauf hast, gerne.
Auf jeden Fall. Also das ist.
Sage ich jetzt hier schon mal offiziell.
Ja, ich komme sehr gerne und also deswegen, also meine Expertise, was eben Schwermetall angeht, ist jetzt nicht so riesengroß. Ich hatte zwar das eine oder andere Heft oder auch so ein bisschen so die so Sammelbände oder so gab es dann da eben auch. Ja. Oder U-Comics oder sowas, das ist mir damals ja auch in die Hände gefallen und was es da alles so gab. Aber natürlich, das hatte auch so ein Stück weit den Ruf des Verruchten. Es war so ein bisschen. Ne? Erwachsen und da gab's, also gerade auch U-Comics, ich denke da an die das hatte ich so ein Sammelband, ich glaube von Rand Holmes oder so hieß der Zeichner, so mit 2 Mäusen, die irgendwie ein Stück Koks oder sowas aus dem Hintern von einem Junkie geklaut haben oder das selber schnabulierten. Oh, also irgendwie so meine ich mich dunkel entsinnen zu können und da waren so einige Sachen oder aus dem Volksverlag, ne, das ist so ein paar Sachen, die.
Ich meine, die Cover, die ich jetzt gerade so durchgucke, sind halt auch nicht wirklich, also sind halt auch einfach sehr anrüchig teilweise, sage ich es mal so. Kann man das sagen, anrüchig?
Also erotisch halt. Ja, erotisch. Ich meine,
man sieht halt auch tatsächlich Nippel und alles drum und dran, von daher ist es schon klar, dass Schwermetall jetzt nicht ganz vorne lag im Kiosk, glaube ich.
Also es ging ja schon im Bereich Pornografie teilweise, also ich weiß noch, dass ich von meiner damaligen Freundin mich argumentativ rechtfertigen musste, warum ich den Comic Druna im Regal stehen hatte. Und es
der ist natürlich schon,
ja, es ist halt nicht so glaubwürdig zu sagen, wegen des Zeichenstils. Es ist genauso wie ich lese den Playboy wegen der Interviews. Es stimmte aber in meinem Fall. Ich persönlich bin kein großer Fan von Pornocomics. Das ist irgendwie so, weiß ich, es gibt einige, die ich kenne, die feiern das total irgendwie. Ich finde das irgendwie, ich komme da, es ist nicht mein Genre anscheinend. Also ich komme da irgendwie nicht so rein. aber also Druna habe ich halt gelesen, trotz dieser pornografischen Aspekte und nicht wegen. Und fand halt den Zeichenstil von Serpieri unfassbar ansprechend. Also der hat ja, oder der zeichnet ja so einzigartig, dass mir auch diese flache Handlung total egal war.
Okay, ja. Ja, das ist immer so eine Sache halt, ne? Wenn man Comics in die Hand nimmt und dann sagt, okay, ich kann drüber hinweg, dass die Handlung flach ist oder die Zeichnungen halt sensationell oder die Zeichnungen sind grottig, aber dafür ist die Handlung geil, ne? Also ich habe da immer so, ist immer schwierig für mich. Also teilweise, also am Anfang war es vielleicht noch schwieriger für mich, so wie ich mit Comics lesen, aber das ist jetzt auch Quatsch. Am Anfang, ich habe ja erst wieder angefangen, vor ein paar Jahren Comics zu lesen. Und da hatte ich eine Zeit lang echt so immer dieses Ding, wenn die Story für mich nicht gut ist, dann kann der Zeichenstil so geil sein, wie er will, dann packt mich das nicht. Ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen anders. Also das hat sich ein bisschen verlagert, ein bisschen oder auch entwickelt, kann man ja sagen. Ne? Also man macht ja da auch selber als Leser einen Entwicklungsprozess mit, dass ich teilweise auch wirklich schon... was war denn das letzte jetzt zum Beispiel hier aus dem Splitter Verlag irgendwie Wraithborn oder sowas von Joe Benitez. Ja, die Handlung ist halt so eine 0815 Handlung halt, ne? Das ist alles vorhersehbar und alles so okay, ne? Aber ey, der zeichnet halt unheimlich geil, ne? Das ist schon krass. Und ja, da habe ich mich auch selber ein bisschen weiterentwickelt.
Ja, ich glaube, das kommt so ein bisschen, also bei mir ist es halt auch so, ich habe früher sehr viel Wert drauf gelegt, wie die Sachen gezeichnet sind. Es musste mir dann auf jeden Fall gefallen. Was aber auch daran lag, dass ich als angehender Comiczeichner auch gerne abgezeichnet habe. Also das ist ja ohnehin so eine Sache, das machen sehr, sehr viele. Die zeichnen erstmal das, was sie geil finden. Deswegen irgendwie die meisten Zeichner, die ich kenne, haben irgendwie die ein oder andere Mignola-eske Zeichnung mal gemacht, weil das ist so, glaube ich, der Artist, an dem man da irgendwie nicht so vorbeikommt. Und bei mir waren's halt, also ich bin halt damals voll steil gegangen auf Todd McFarlane, der so Ende der 80er Jahre diese Spider-Man-Sachen bei Marvel gemacht hat. Und das fand ich
mein
groß.
Mein Lieblings-Spider-Man, ja. Ja. Mit dem bin ich groß geworden.
Redest du jetzt von deiner eigenen Serie oder die hier mit dem David Michelin oder wie es heißt, wie der heißt, gemacht hat? Es gab ja, glaube ich, diesen Amazing Spider-Man und ich bring's auch alles durcheinander, aber diese eigene Serie, die er hatte, das war ja, glaube ich...
Alter, jetzt fragst du mich was.
Die hat er halt selber...
Auf jeden Fall hat er gezeichnet, bilde ich mir zumindest jetzt schwer ein.
Ja, er hatte halt wirklich irgendwie... der hat halt, glaube ich, auch noch zwischendurch gemacht. Ist egal, ich kriege das auch nicht mehr so ganz zusammen. Ist ja auch schon so lange her. Aber ich weiß noch, dass ich ihn damals als Spider-Man-Zeichner total abgefeiert habe. Und als er dann in rübergegangen ist und mit den anderen Leuten Image gegründet hat, war ich total gespannt eben auf Spawn. Und von Image, gerade am Anfang, habe ich alles gekauft. Das war so, da gab es ja Cyberforce von, ich glaube, Mark Silvestri. Es gab die Wildcats von Jim Lee. Den ich ja auch, also Mark Silvestri kannte ich irgendwie nicht, aber Jim Lee fand ich ja, der hat ja Punisher War Journal, glaube ich, gemacht und hat irgendwie X-Men gezeichnet und so. Also das war so, der war ja so auf der Höhe seiner Kunst damals, glaube ich, irgendwie, oder brannte da gerade lichterloh. Dann gab es dann, glaube ich, noch den Jim Valentino, den ich auch nicht so kannte und auch nicht so mochte tatsächlich, und Eric Larson. Und von Eric Larson habe ich mir dann eben den Savage Dragon gekauft und so. Und rückblickend ist es so, ich habe vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren nochmal meine Image-Kiste mit dem ganzen Zeug von damals gefunden. Das war, bevor sich der Verlag nochmal neu erfunden hat. Da sind ja wieder diverse Studios rausgegangen, neue dazugekommen und keine Ahnung, irgendwie Robert Kirkman war ja dann auch irgendwann dabei und so. Und gerade da in dem Bereich war es halt so, du kannst dir die Sachen immer noch alle angucken, aber lesen kannst du sie nicht mehr. Und das fand ich so schade. Also eigentlich, wenn man sich vorstellt, die Leute sind weggegangen von Marvel, um halt ihre eigene Version von X-Men in einem anderen Verlag zu machen. Mehrere Versionen von X-Men, von jedem einzelnen Zeichner und dann halt auch nicht irgendwie anders oder mit mehr Informationsgewinn. Also ich fand tatsächlich das sehr, sehr mangelhaft. Die einzigen Sachen, die ich meiner Meinung nach, also die ich gerne noch lese aus der Zeit, sind halt wirklich The Savage Dragon von Eric Larson. Das ist irgendwie das, was man immer noch, was ich immer noch sehr gut finde.
Okay. Ja, da merke ich jetzt gerade wieder, wie wenig Ahnung ich eigentlich habe, weil ich einfach noch so jung bin, in Anführungsstrichen, weil ich bin halt einfach Jahrgang 82.
Ja.
Und bin halt da dann auch noch, also klar, kindheitstechnisch habe ich natürlich mit diesen Klassikern angefangen, das Comic lesen halt. Ich meine, Klassiker war für mich so Fix und Foxy Hefte, ne? Das hat mir meine Mutter immer mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Fix und Foxy, okay. Dann gab es noch diesen Sparkassen-Lurchi da, ne? Das waren so die alle tatsächlich ersten Comic-Dinger, die ich halt in der Hand hatte. Und dann kam halt Asterix und Obelix und hier Lucky Luke, ewig gelesen.
Ja, natürlich.
Das fand ich super geil.
Also Lurchi ist von Salamander. Ja? Das ist dieser Schuhladen. Sparkassen sind Knacks.
Knacks war das, genau.
Ja, Alter. Genau.
Ja, genau, Knacks war das, richtig.
Ja.
Genau, der Salamander war der Schuhladen. Wow. Dann später halt auch tatsächlich, was du jetzt gepostet hattest hier, was ist du, der das gepostet hat, die Nummer 19, Spider-Man?
Ja, genau.
Aus dem, Gott, wie hieß der Verlag?
Condor-Verlag.
Condor, ach Gott, der, genau. Das waren dann so meine Dinge halt, die ich gelesen hatte und dann noch die normalen Hefte, unter anderem, wo McFarlane halt den Spider-Man auch gemacht hatte. Diese Papierhefte aus Zeitungspapier, halt furchtbares Material, wenn ich mich daran zurückerinnere.
Ja, wobei ich das ja total liebe, ne? Das ist so, dass ich mochte das echt? Auch nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals, es war so 1988 oder 89, habe ich eine Comic-Redition vom Alphons Verlag in die Hände bekommen. Und da ging es dann um drei, ich sage jetzt einfach mal, amerikanische Zeichner und Texter, obwohl das nicht ganz so stimmt. Nämlich es ging um Frank Miller, um Alan Moore, okay. Engländer, und den Bill Sienkiewicz, der damals auch ein bisschen getextet hat, aber in erster Linie bekannt war für Kollaborationen auch mit anderen Textern eigentlich. Okay. Ich glaube auch unter anderem Alan Moore. Haben die nicht Big Numbers oder sowas zusammen gemacht? Auf jeden Fall, ich las auf einmal wieder von Superhelden. Also ne, das war so 88, 89. Da hatte ich da schon aufgehört, diesen Kram zu lesen. Also Superhelden fand ich halt albern damals. Und aktuell ist es immer noch so. Also es ist halt ganz, ganz viele Superhelden-Comics kann ich mir einfach nicht angucken, weil ich die nicht ernst nehmen kann. Die sind dann schön gezeichnet oder haben eine interessante Storyline, aber ich finde sie einfach total uninteressant, wenn es um irgendwelche kosmischen Steine geht oder keine Ahnung was. Das ist nicht so meine Welt. Ich mag halt eher so diese Down-to-Earth-Helden wie Daredevil, Punisher oder Batman eigentlich auch. Also eigentlich die keine Superkraft haben.
Ja.
Und dann las ich zum ersten Mal wieder davon, dass auch diese Superhelden-Comics von Erwachsenen, ich war 17 oder was damals, gelesen werden können, weil die Handlung ansprechend ist oder Swamp Thing oder sowas. Und dann habe ich angefangen, mir diese Sachen zu kaufen und bin dann auch bei Frank Millers Born Again, Daredevil Born Again, den er mit David Mazzucchelli zusammen gemacht hat, gelandet. Und der hatte damals dieses Coloring war ja sehr grob da, die Newspaper-Papier hat halt keine flächendeckende Farbauftragung irgendwie vertragen, sonst wäre alles verlaufen, deswegen gab es sehr grobe Rasterung. Und ich habe das natürlich scheiße gefunden, das war ganz klar. Also es war damals mega scheiße, irgendwie sah der Comic so aufgebrochen aus und nicht so richtig, wie man es gewohnt war. Die Franzosen mit ihren Alben waren damals schon wesentlich weiter, ist ja auch kein Wunder, das wurde anders produziert. Und das war dann so, dass ich dann auch da wieder Spawn sehr gefeiert habe, weil die ersten Spawn-Hefte wurden koloriert von Steve Olive beziehungsweise Olli Optics. Die haben, glaube ich, zum ersten Mal so richtig digitale Farbseparationen gemacht. Und das ist halt, also was heutzutage gang und gäbe ist, du siehst ja diesen Comic an und alles ist lecker und glänzend und irgendwie, ne, das ist fast schon zu viel teilweise. Aber das war damals alles irgendwie nur gerade ebenso möglich und deswegen, ich fand das toll, also das schon. Es ist aber so, es ist halt einfach keine Kunst mehr, also es ist auch jetzt Quatsch, also da werden mir Koloristen an den Hals springen, das stimmt auch nicht, aber eigentlich ist es halt so, es ist schon, Kolorierung ist eine Kunst, das auf jeden Fall, ich bin auch sehr schlecht da drin, aber da können wir ja später nochmal drüber reden, aber es ist so, gerade so dieses Effektkolorieren von Steve Olive Anfang der 90er Jahre, das kriegen heutzutage andere Menschen ohne Probleme in Photoshop hin. Das ist kein Ding. Aber früher musstest du da ganz anders rangehen. Und deswegen, ich fand das damals toll und jetzt, da es jeder irgendwie macht und kann, ist der Markt halt auch zu. Guck dir irgendein x-beliebiges Marvel Mainstream-Heft an. Das hat halt diese komplett modellierten Farbwelten. Und deswegen stehe ich auf eher so Koloristen wie eben Dave Stewart, der den Hellboy zum Beispiel macht, oder Matt Hollingsworth oder Elizabeth Breitschneider heißt sie, glaube ich, oder Breitwasser, irgendwie sowas, die hat die ersten Criminal-Hefte koloriert. Und das sind eher so die okay. Sachen, die finde ich toll, die sind ein bisschen flächiger und man hat nicht so das ganze die ganze Zeit so das Gefühl, einen Michael Bay-Film im Comic-Format zu lesen.
Ja, da sind schon, ja, das stimmt schon. Also ich kann Comics, Superhelden-Comics, ich lese, also das ist halt so die Sache, wo ich vor ein paar Jahren dann wieder angefangen habe, bin ich mit Spider-Man wieder eingestiegen und fand so die ersten, keine Ahnung, ersten 5, 6 Hefte fand ich ganz cool. Und da hat es mir irgendwie schon gelangweilt. Ich, keine Ahnung, es war einfach, es ist nicht mehr das aus der Kindheit gewesen, weißt du, oder mein Anspruch ist einfach höher. Keine, ich, ne? Das ist einfach so eine Sache, wo ich dann sage, das hat mich gelangweilt. Und dann habe ich geguckt, okay, was gibt's denn noch? Ah, guck ich mal Avengers. Avengers fand ich jetzt im MCU recht geil halt. Das hat mich gut unterhalten, das gefällt mir halt. Und dann habe ich da so reingelesen, dachte ich mir auch so, ah, das ist auch alles ist klar. So ein, keine Ahnung, aus einer Tonne raus halt. Ne? Es ist ein Wasch halt. Und da habe ich mir, es muss doch was anderes geben. Und dann habe ich auch angefangen halt tatsächlich mir deutsche Verlage anzugucken, Reprodukt, Avant, keine Ahnung, was es halt so gibt. Und habe dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass es ganz krasse Stories gibt, die einen sehr mitnehmen können, die sehr bewegend sind. Ganz krasse Zeichenstile, die ich am Anfang gesagt hätte, das sieht ja scheiße aus, aber das auf einmal echt gut aussieht und dann auch zur Story passt und den Comic einfach zu einer Sache, zu einer Komplettierung verhilft einfach, auch wenn der Stil im ersten Moment gar nicht cool ist oder so, ich weiß nicht. Und da habe ich eine völlig neue Comic-Welt kennengelernt halt, ne, wo ich dann auch sage, so, also wow, es gibt so viel geile Sachen außerhalb dieses Marvel- und DC-Blasenzeugs halt, ne. Das finde ich schon sehr geil.
Ja, natürlich, also die Amerikaner sind uns natürlich weit voraus, was Comics angeht. Die haben auch da einen ganz anderen Zugang und eine ganz andere Kultur dazu. Ich selber bin tatsächlich ja eher im Franco-Belgisch-Dom zitiert worden, wie du schon gesagt hast. Lucky Luke ist halt auch bei mir ein riesengroßes Thema. Ich liebe den auch. Ich habe auch noch die ganzen mehr oder weniger, also ich habe Lucky Luke, bin ich glaube ich auf dem aktuellen Stand, aber eher so mit den Kioskheften. Mir juckt es zwar immer wieder in den Fingern, jetzt ist ja gerade auch wieder so eine neue Gesamtausgabe angelaufen, mir sowas zuzulegen, aber eigentlich, ich habe das alles schon. Und irgendwie, ich fand das so geil, dass man, also ich habe da natürlich auch schöne Erinnerungen dran. Heute ist es so, oh, ich habe irgendwie was Interessantes über einen Comic gehört, ich gehe mal kurz ins Internet und guck mal und dann habe ich es den 2 Tage später irgendwie im Briefkasten. Bei Lucky Luke war das damals so, Herr Sascha, ich habe gehört, du suchst noch Lucky Luke, der singende Draht. Ich so, ja klar, der fehlt mir noch. Da gibt's eine Aral-Tankstelle in Löwenich. Da kannst du, guck doch mal danach oder so, weißt du? Und dann habe ich dann meinen Vater bekniet, bis der mit mir da hingefahren ist. Dann habe ich dann an dieser Tankstelle geguckt, dann war der schon nicht mehr da oder da hatte jemand falsch geguckt und so. Und das war halt im Zeitalter von vorm Internet viel, viel spannender, sowas zu erlegen. Und gerade bei den alten Lucky Lukes, die ich in meinem Regal stehen habe, da hängen halt auch echte Erinnerungen dran und von denen würde ich mich auch nicht trennen wollen. Deswegen, ich denke mal, die Gesamtausgabe Lucky Luke wird ohne mich stattfinden. Ich werde nach wie vor die Kiosk-Ausgabe kaufen.
Geil. Das ist schon geil. Ich hatte auch früher, also gerade für mich waren das auch Comics, war immer in der Urlaubszeit halt, wenn wir an die Nordsee gefahren sind oder sowas, dann hat es immer Comics auch gegeben an den Kiosken und sowas. Und das waren auch immer die dünnen Hefte halt, ne? Also diese Kiosk-Heftausgaben. Und irgendwann später hat mir meine Mutter mal zum Geburtstag so eine Sammlung geschenkt. Das sind so braune Ledereinbände von Asterix und Obelix und Lucky Luke, die mit so Gold-Implementierungen und sowas. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind, aber die sind also sehr geil. Das ist eine schöne Sammlung.
Die von Asterix habe ich tatsächlich auch im Regal stehen und dazu habe ich auch noch eine lustige Geschichte. Ich wurde 15 Jahre alt und habe bei meinen Eltern tatsächlich immer wieder lanciert, dass ich diese Kunstleder-Goldprägung-Gesamtausgabe von Asterix haben möchte. Ich hatte von dem nicht viel. Asterix fand irgendwie nicht so sehr bei mir statt, aber ich wollte die sehr gerne haben und mit 15 Jahren dachte ich mir, ah, komm, das wäre so geil, wenn ihr mir die, oder teilweise zumindest irgendwie schenkt oder so. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie teuer das war. Ja, und dann wurde ich 15 Jahre alt und was bekam ich? Einen Elektrorasierer. War nicht so geil.
Ach, schade.
Ja, aber für den hatte ich natürlich dann auch irgendwie Verwendung. Meine Eltern müssen sich auch gedacht haben, die Fusselfresse, gegen die muss mal was getan werden. Und dann haben sie mir, das ist schön, ich habe ihn mir dann irgendwann, also den Asterix habe ich mir dann irgendwann noch selber gekauft. Aber das war eine lange Zeit ein Trauma.
Oh mein Gott. Schade. Also schade, schöne Geschichte, aber schade halt.
Ja, das schon, ja. Aber ja. Also man muss auch sagen, also den ersten Comic, den hat mir mein Vater geschenkt und der ist Deutschlehrer gewesen und der hat mir Lucky Luke die Postkutsche geschenkt. Das war, glaube ich, Band 15, ja, beziehungsweise auch Band 1, wenn man so will, in dieser EHP-Zählung. Also Band 15 in der EHP-Zählung, aber Band 1 als herausgegebenes Exemplar vom EHP-Verlag. Und ich bin da voll drauf angesprungen und fand Comics auch von 0 auf 100 total geil. Hab dann auch direkt angefangen, selber zu zeichnen. Charlie, der wachsame Sheriff und so weiter, sind dabei entstanden. Und mein Vater war dann irgendwann aber sehr unglücklich mit der Tatsache, dass der Junge anscheinend jetzt irgendwie Comics für sich entdeckt hat, was ja auch irgendwie Schundliteratur war. Also das war damals ganz klar irgendwie, das ist eher, also steht dem Buch dann doch schon nach. Und ich habe dann irgendwie so selber so Sachen entdeckt von Will Eisner und so. Und irgendwann habe ich meinem Vater Teufelsmaul von Jerome Charin und François Bouc präsentiert. Ist jetzt auch nochmal neu rausgekommen, ich glaube beim Splitter Verlag. Ich weiß gar nicht, was für eine Ausgabe ich damals hatte, auch so im Hardcover. So eine Geschichte spielt in den 50er Jahren, glaube ich, im Kalten Krieg. Irgendwie ein russischer Schläferagent kommt in die USA und soll da sozusagen soll halt spitzeln. Ist halt einer dieser klassischen Geschichten, wo eben jemand als junger Mensch in Russland ausgebildet wird, dann in die USA geschickt wird, um dort ein, in Anführungszeichen, normales Leben als Amerikaner zu führen. Gibt, glaube ich, auch.
Mal kurz gucken.
Teufelsmaul heißt das Ding.
Und ja, beim Splitter Verlag tatsächlich.
Diesen Comic habe ich meinem Vater gezeigt und der hat ihn auch gelesen und war dann so baff und meinte dann, ja, das ist ja wirklich hat nichts mehr mit der Krachbung-Peng-Kinderliteratur zu tun, die ich jetzt noch so vermutet hätte. Und dann hatte ich ihn tatsächlich von jetzt auf gleich konvertiert. Also er ist ja, also er liest jetzt nicht zwangsläufig viel, aber ab und an liest er schon mal den einen oder anderen Comic, wenn der noch mal so ein bisschen Literaturbezug hat. Und er hat mir ja für Der Buddha von Berlin ja auch den Text geschrieben. Und so gesehen habe ich ihn dann doch irgendwie auf meine Seite gezogen.
Geil.
Ja.
Wie ist das für dich? Empfindest du es heute auch immer noch so, dass wenn man sagt, ja, man liest Comics oder man hat mit Comics zu tun, dass das irgendwie belastet ist bei den Leuten da draußen?
Ich würde sagen, natürlich ist das so. Also jetzt, wenn ich sag das natürlich auch und also ich lese Comics, ich zeichne Comics. Man erntet dann aber nicht mehr diese mitleidigen Blicke, so nach dem Motto, wann musst du denn wieder zurück im Heim? Ja, wann musst du wieder zurück ins Heim? das nicht, aber es ist halt so, es können halt ganz viele Leute nichts damit anfangen. Für die sind die haben halt Comics irgendwie als die lustigen Taschenbücher von Disney noch so abgespeichert oder was auch immer. Oder jetzt auch Manga, ne? Gerade so in dem Bereich, ist auch sehr jugendorientiert.
Kinderkram halt, oder? Ist das nicht so dieses Ding, was man immer gesagt hatte? Ja, Comics sind Kinderkram.
In Deutschland ist das ja auch so. Das hat es irgendwie nie geschafft, irgendwie so als Literatur oder Kultur irgendwie zu gelten. Natürlich, wenn du jetzt irgendwie, wenn du dir den Tagesspiegel durchliest, da gibt's dann die Rubrik irgendwie Comics und die machen das ja auch sehr gewissenhaft. Aber ich sag mal, in der 0815 Ausgabe von irgendeiner x-beliebigen Tageszeitung wirst du schwerlich im Feuilleton-Teil was über Comics finden. Also wenn, dann auch nur ganz selten. Und wenn, dann ist das auch irgendwie so ein bisschen fancy, ne?
Ja. Ich meine, das Ding ist ja, dass Will Eisner, wenn ich es richtig im Kopf hatte, hat der ja irgendwann mal gesagt, er findet die Graphic Novel, ne? Diesen Ausdruck Graphic Novel, in dem er, was hat er gemacht?
Ein Vertrag mit Gott.
Ja. Glaube ich, ne?
Ja, ja, genau.
Und hat das als Graphic Novel auf den Markt gebracht, um sich von dem Comic irgendwie abzugliedern, ne? Um zu zeigen, dass Comic-Kunst tatsächlich auch was für Erwachsene sein kann. Wie ist denn das für dich? Siehst du das eher als so PR-Nummer, dass die Verlage das übernommen haben, diesen Begriff Graphic Novel, um das einfach mainstreamiger zu machen für die große Masse? Oder siehst du da wirklich eine krasse Unterteilung zwischen Comic-Kunst und, ich sag mal, Graphic Novel?
Ich hatte vor 2 Wochen hatte ich einen Comic-Stammtisch, auch online, da haben wir uns auch über das Thema unterhalten. Also ich persönlich, also politisch korrekt wäre jetzt zu sagen, Graphic Novels sind Comics, Mangas sind Comics, alles ist Comics und alles ist gleich.
Alles eins, ja, ja.
Allerdings, wenn man sowas sagt, ich fange jetzt erstmal mit Mangas an, wenn jemand sagt, ich lese Mangas, dann weiß ich ja eigentlich, was der für eine Art von Comics liest. Also er liest eine Art von Comics. Und wenn jemand Graphic Novel liest, und da habe ich dann einfach mal die ketzerische These in den Raum gestellt gehabt, dass eine Graphic Novel einfach ein dicker Comic ist, der schlecht gezeichnet wurde. Ich ruder auch gleich zurück. Es stimmt natürlich nicht. Graphic Novels sind in Deutschland, können es natürlich Krakel-Comics sein oder Kartoffeldruck-Comics. Der Ausdruck wurde ja auch mal in der Szene geprägt. Aber das ist ja totaler Quatsch. Also eigentlich ist eine Graphic Novel, zumindest in Deutschland, so besetzt, dass es streng genommen ein 1:1 übersetzter Grafikroman ist. Das heißt somit auch ein etwas längeres Stück an Comic mit einem etwas schwierigeren Thema irgendwie, auch nicht so mainstreamig in Anführungszeichen gezeichnet werden kann. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die vorsichtige Definition der Graphic Novel, wie sie auch so ein bisschen von den Verlagen hier lanciert wird. Man darf ja nicht vergessen, das ist alles in die Hose gegangen. Die großen Verlage in Deutschland hatten sich mal zusammengeschlossen und haben versucht, das Paket Graphic Novel den Lesern an den sozusagen anzudienen. Das hat aber so nicht funktioniert. Natürlich gibt's Leute, die sagen, ich lese keine Comics, ich lese nur Graphic Novels, aber da weißt du eigentlich auch, was sie eigentlich lesen und wie sie ticken. Das ist halt irgendwie so eine Sache, ja, in Deutschland haben es Comics halt schwer und Comicschaffende haben es irgendwie auch schwer. Und egal, ob du jetzt tolle Sachen machst, also es ist am Ende ist es halt so, die werden halt auch nur von Leuten gewertschätzt, die entweder in der Comic-Szene selber drin sind oder sehr eng andocken. Ne? Also das ist halt auch so, jemand, der jetzt irgendwie durch einen Buchladen geht, der wird nicht denken, ach, das ist mal interessant, ach, das nehme ich jetzt mal mit. Und der hat vorher keine Berührung mit Comics gehabt. Also es ist ganz klar, es ist eine Marketingnummer in Deutschland. Graphic Novels sind, glaube ich, in den USA alles, was irgendwie, also jedes Trade Paperback ist in den USA eine Graphic Novel. Und Will Eisner, der hat das halt ganz geschickt machen wollen, weil er der Meinung war, das, was er macht, hat eigentlich im Comicladen nichts zu suchen. Es fing ja quasi mit dem Direktmarkt mit Kiosk und so weiter an. Dann gab es dann Comicläden und Will Eisner wollte seine Publikation, das war ja das erste Ding, was er gemacht hat. Also er hat ja dann Spirit gemacht, dann hat er aufgehört, fürs Militär lange Zeit gearbeitet und als er wieder an den Markt gegangen ist mit eigenen Comics, hat er sich eben den Vertriebsweg Buchhandlung überlegt. Und deswegen war es so klar, es ist eine Novel, es ist aber eine grafische Novel. Ja. Und jetzt kann man sich natürlich drum streiten, hat er es erfunden, den Begriff, hat er überhaupt die, also es gibt ja nun die, was ist das, Südseeballade oder was, von dem Hugo Pratt, diese Corto Maltese, das erste Corto Maltese Buch, ich glaube, es ist 160 Seiten lang, das wird so intern so ein bisschen als erste Graphic Novel gehandelt, da gibt es noch von Jill Kane, My Name is Savage, das ist auf jeden Fall auch erschienen, bevor Will Eisner sein Ding rausgebracht hat, also es gab schon die Bestrebung raus aus diesem engen Korsett der in Anführungszeichen Kindercomics hin zu einer etwas mehr erwachseneren Sache in Europa, sicherlich auch ein bisschen einfacher, weil auch anders geprägt. In den USA war es so, genau diese Produktion für Heftchen war da ja so angesagt. Und als auf einmal Story Arcs länger wurden, dann hieß es dann, du schreibst ja fürs Trade Paperback. Ne, das war so, auch so, also Trade Paperback war damals natürlich auch noch nicht so hoch angesehen, wie es jetzt ist. Diese Zweitverwertung von eben Handlungssträngen und so weiter. Was ja jetzt auch totalen Sinn macht, weil man will sich ja nicht mehr alles kaufen, sondern, oh, ich finde gerade den Zeichner, den Autor interessant, dann nehme ich das mal mit irgendwie. Hm. Also es ist einiges im Wandel, aber ja, in Deutschland hat man es schon ein Stück weit schwer.
Ja, ich fand es halt in der Hinsicht interessant, wir haben ja früher recht viele Comicläden besucht, damals mit Geekery und haben da halt die Videos zugemacht, die Comicladenbesuche. Und da ist mir schon öfters aufgefallen, dass auch die Händler das gerne also anpreisen, die Graphic Novel als was, wie sage ich jetzt mal, qualitativ anspruchsvolleres als den normalen 0815 Marvel-Comic halt. Ne?
Ja, man darf aber schon aufgefallen. Man darf nicht vergessen, also ich hab mal so ein Interview gelesen mit dem Mike Wieringo, der 2009, glaube ich, irgendwie gestorben ist. Der hat Talos gemacht als Creator-owned Comic, war aber auch lange Zeit Spider-Man-Zeichner und der hat irgendwie von seinem Leben erzählt, wie er dann eben aufsteht, wie er sich dann irgendwie an seinen Comic setzt, den durchzeichnet, Mittagspause macht, dann wieder durchzeichnet und eigentlich auch keine großartige Zeit hat für Socializing und sowas. Also für mich war das total, also ich habe echt Beklemmungen bekommen, als ich dieses Interview gelesen habe, weil das fand ich halt auch nicht so erstrebenswert, diesen Zustand. Nur für die Arbeit leben, auch wenn das natürlich geil ist. Ich bin ja Zeichner von Spider-Man, aber nur für die Arbeit leben. Und dann eben am Ende, der ist ja dann irgendwie, da glaube ich, ein Gehirnaneurysma oder sowas gehabt und ist dann gestorben. Und der hat, also ich persönlich finde es halt wichtiger, wenn man irgendwie sich selbst verwirklicht und in dem Bereich. Und das ist aber das Problem, wenn du Geld verdienen willst oder musst. Und die Zeichner von Marvel und DC, die würde ich jetzt erstmal so über einen Kamm geschoren, auch eher so als, naja, wie soll man es sagen, als Erfüllungsgehilfen bezeichnen wollen. Also ganz viele Zeichner, die kennt ja auch eigentlich keine Sau. Also das ist ja dann auch so, die zeichnen ja dann irgendeine Serie und das machen sie auch so gut, die werden ihr Salär dann dafür kriegen, aber das sind halt wirklich so Leute, die setzen etwas um. Und bei so einer Graphic Novel ist es ja so, das ist ja meistens eben Creator-owned, das heißt, der Typ, der es macht, ist oftmals auch ein Singer-Songwriter, er macht es in Eigenregie oder es sind zwei Leute, die dann irgendwie, der eine macht den Text, der andere die Bilder. Aber die machen das oftmals auch nebenher, weil es denen halt ein inneres Anliegen ist, das zu schaffen, das zu kreieren. Und das ist halt, das ist auch erst, ist ja gar nicht so lange möglich, dass man das auch kann. Also gerade bei Marvel und DC, da bist du ja hingegangen. Oftmals wurde dein Name ja noch nicht mal so vernünftig erwähnt. Also da warst du halt das Helferlein, das irgendwann dem Spider-Man ins Netz geholfen hat. Aber du warst halt nicht, also du warst, wenn du einen Namen hattest, klar, der wurde dann nach außen gehängt. Aber es war ja auch so, die Leute bekamen ihr Artwork nicht zurück. Dankeschön und das war's, mit einer fiesen Pay-Trade verbunden und so weiter. Das waren halt Leute, die haben halt, wie jetzt jemand, der irgendwie ein Handbuch kriegt, schreibt mal einen Terry Roden oder einen, was weiß ich, einen Jerry Cotton Roman und dann sitzt du dann da und haust dann da unter einem Pseudonym dann irgendwie 50 Seiten in die Tasten und bist natürlich dann kein großer Künstler, aber machst das, was dir halbwegs Spaß macht und fürs Überleben reicht's dann halt auch irgendwie.
Es ist schon, es hört sich dann schon eher so an wie so, ja, so Massenabfertigung halt, ne? Dass du halt stunden-, tagesweise, tagessatzmäßig so und so viele Seiten produzieren musst, damit du halt dem Verlag gerecht wirst halt, ne? Weil sonst kommt dann schon der Nächste, sonst klopft der Nächste an und sagt, ja, hallo, dann mach ich's halt.
Ja, genau. Und das wurde dann ja auch in den 70er, 80er Jahren so gehandhabt. Also da wurden Leute, die dann eben lange gebraucht haben oder auch Deadlines verfehlt haben, die wurden dann halt rausgeworfen. Das war Hire and Fire irgendwie. Und es gab ja auch nicht große oder viel Konkurrenz in den USA zumindest. Und in Deutschland, beziehungsweise hier in Europa hat sich dann da so eine andere Bewegung eben etabliert. Also wenn du dir so die franco-belgischen Comics ansiehst, also sowas wie Asterix von Uderzo und Goscinny, die da irgendwie eine ganz andere Art und Weise haben, sowas zu erzählen. Also die hauten ja auch nicht jedes Jahr mehrere Alben raus, sondern das hat sich dann ja auch irgendwie gestaffelt. Haben nebenher natürlich auch sehr, sehr viel noch gemacht, aber das hatte schon einen ganz anderen Stellenwert. Man war nicht so ein Fließband-Producer wie jetzt irgendwie in den USA. Und auch da wird sich wahrscheinlich einiges geändert haben. Aber ich glaube, viele Sachen, die man so im Kopf hat, das ist irgendwie alles auch noch so ein bisschen verbrämt, beziehungsweise, ja, wie soll man sagen, also so Wunschdenken, ne? Also wenn ich mir auf Disney Plus irgendeine Sendung über Comic-Autoren oder sowas angucke, wenn die dann da sitzen an ihrer Schreibmaschine, das wird dann auch noch so inszeniert, als wäre das dann irgendwie J. Jonah Jameson im Bugle, der dann da irgendwie noch alle Sachen handredigiert irgendwie. Aber es ist natürlich auch eine ganz, die haben eine harte Produktionsstraße natürlich.
Es ist sehr romantisiert gerade, was du sagst, genau. Das wird sehr, also man hat es vielleicht selber sehr romantisiert im Kopf halt, dass tatsächlich so, ich weiß nicht, dass wir halt nicht der Worst Case, sondern einfach der Best Case, dass man sagen kann, okay, du bist halt der Künstler und sitzt hier schön, keine Ahnung, in deinem Haus, die Sonne scheint rein und du hast halt einfach Zeit für dein Projekt und machst es halt, ne?
Ja. Ja. In Deutschland ist das halt, also ich habe ja viel auch mit Leuten zu tun aus der Comic-Szene in Deutschland und da ist es ja so, dass ich glaube, also es liegt einfach auch daran, du kannst in Deutschland sehr schnell Comiczeichner werden. Das war ja sowas, was man irgendwie wahrscheinlich in Frankreich oder so nicht so hinbekommt. Aber in Deutschland hast du es halt so, du hast die Möglichkeit, auf verschiedene Arten und Weisen deine Hefte unters Volk zu bringen. Sei es, du machst es, indem du selbst Geld in die Hand nimmst und im Self-Publishing, weil der Druck kostet auch nicht mehr so viel. Aber du weißt auch nicht, wie hoch machst du die Auflage? Sind es 50 Stück, sind es 500 Stück oder sowas? Dann kannst du dir einen kleinen Verlag suchen, der sich dann irgendwie quasi, wo ihr euch dann irgendwie das Ganze irgendwie teilt. Oder dann eben einen größeren Verlag, der dir ein bisschen Geld irgendwie gibt, in die Hand drückt oder sowas. Oder dann eben auch entsprechend, du bist halt ein erfolgreicher Zeichner und dann wirst du dann halt entsprechend eingekauft. Also das ist halt sehr, sehr unterschiedlich skaliert. Aber ich kann mich daran erinnern, dass so jemand wie Ralf König, den ich sehr schätze, der auch ein super netter Typ ist. Ich hatte mit ihm mal ein Webprojekt umsetzen können zu dem Film Wie die Karnickel und habe ihn als sehr, sehr angenehm und abgeklärt und originell empfunden. Und da war das dann so, dass der dann irgendwann meinte, also er hätte zwar so seine Fans, aber weniger dürfte es auch nicht werden. Und das ist halt so ein bisschen so, wenn jemand wie Ralf König das sagt, den ich ja, ne, in Deutschland vermutet man den ja so auf Nummer 1 mit, keine Ahnung, im goldenen Turm sitzend und Shampoos aus dem Nabel von hart gewachsenen Jünglingen schlürfend irgendwie. Aber das ist halt nicht so. Ja. Und selbst die Leute, die es bei uns vermeintlich geschafft haben, sind ganz schön am Kämpfen.
Ja, ich hab das ja damals mitbekommen, wie ich auch die Interviews geführt hatte mit, ich und Namen, mit den zwei Damen. Eine macht einen Comic für Crosscult, die andere macht einen Comic für Splitter. Die eine ist Katrin Gall. Katrin Gall und die andere ist die... Alter, oh bitte, bitte kein Shitstorm. Schlag mich nicht, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Alter, ich bring den Namen nicht zusammen.
Aber ich weiß, wen du meinst. Thematisch sind diese Comics auch sehr ähnlich. Ne? Deswegen ist es mir hängen geblieben.
Ja, das sind so Sci-Fi-Comics halt. Ne? Das ist einmal Radius. Ich muss echt nach... Wow, was ist in meinem Kopf? Habe ich einen Hirnschlag gerade oder was? Radius und... ich habe alles von ihr vergessen. Sogar wie der Comic heißt. Um Himmels Willen, Herr Fraunholz, was ist los mit Ihnen? Ey, furchtbar. Message, danke. Wow, jetzt kommt's zurück. Warte, ich hab's gleich. Ich hab's sofort. Ihr könnt alle, ihr seid live dabei. Message von... Oh mein Gott, Comic. Message Comic, bitte gib mir jetzt gleich den richtigen. Message von Christine Wendt. Alter Schwede, wow. Ich und mein Siebhirn. Genau, Christine Wendt hat Message gemacht. Genau, die ist auch gerade beim zweiten Band. Katrin hat bei Splitter den zweiten Band schon rausgebracht, Radius. Und da habe ich auch mal so mitbekommen, ich meine, bei Christine ist es zum Beispiel so, die ist hauptberuflich, ich glaube, Schreiner. Ne? Also die macht hauptberuflich was ganz anderes, das ist nur so nebenbei. Und bei Katrin ist es auch so, dass sie nebenbei auch noch Grafikdesign, glaube ich, macht sie. Und auch so Animationsgeschichten. Oder jetzt macht sie so Animationsgeschichten. Aber das halt wirklich... So viele deutsche Comic-Künstler, die ich kennengelernt habe, halt tatsächlich hauptberuflich einfach ganz was anderes machen, ne? Und das Comic-Zeichnen und Comic auf den Markt bringen einfach ein Nebenjob ist halt, ne?
Das ist halt eine Leidenschaft. Also ich könnte auch gar nicht ohne. Also bei mir war es so, ich habe 25 Jahre in der Werbung gearbeitet. So als Artdirektor, Kreativdirektor, sowas halt irgendwie. Ja. Head of irgendwas in der Werbung ist ja, da gibt es mehr Ränge als bei der Bundeswehr.
Jeder ist ein Head. Ja, genau. Jeder ist ein Head.
Head of Incoming Output irgendwie. Also das ist total geil. Und ich habe dann halt vor 2 Jahren das Handtuch geworfen, weil ich gemerkt habe, wenn ich in der Werbung, also 8, 9, 10 Stunden am Tag irgendwie so kreativ auch gedacht habe, also diesen Kreativmuskel die ganze Zeit benutzt habe, zeichne ich irgendwie weniger Comics oder keine Comics mehr. Und da habe ich dann gedacht, na ja gut, jetzt machst du mal was anderes und bin komplett geswitcht und bin jetzt Sachbearbeiter und habe aber, also einen so schönen Comic-Output hatte ich vorher nicht. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt.
Ey, das ist sehr interessant. Bei meiner Frau ging es nämlich genauso. Die hat jahrelang für einen Verlag gearbeitet als Grafikdesignerin, ne? Als Layouterin.
Ja.
Und war auch tagtäglich, 24/7 fast, war die, weil du hast ja Abgabe und dieses und keine Feiertage, whatever, ne? Also immer Stress, durchgehend Stress und Layouting und immer, wie du sagst, dieser Kreativmuskel war immer am Arbeiten, ne? Und zu Hause bist du dann auf einmal ausgebrannt, ne? Und seitdem die nicht mehr bei dem Verlag arbeitet, sondern bei einer Druckerei, und eher einen einfacheren Job hat, der eben nicht diesen Kreativmuskel so krass beansprucht. So viel kreativen Output hatte sie schon seit Jahren nicht mehr halt einfach. Ne? Also es ist krass auch, was ein Job ausmachen kann. Ne?
Ja, wobei das ja ganz witzig ist. Ich habe ja immer gesagt, also ich habe ja super gerne in der Werbung gearbeitet. Es war immer großartig. Wenn du jünger bist und
Ja.
heiß wie Frittenfett, dann bleibst du dann auch irgendwie deine 10, 12 Stunden machst du dann da und ah, wann brauchen sie? So
Heiß.
wie hier Scotty, ne? So dieses, wie lange brauchst du dafür, Scotty? 3 Wochen. Du hast 3 Stunden. Ich mach's in zwei. So ungefähr
Ja, genau.
lief das da. Und das irgendwann verschleißt sich das dann auch, weil man so merkt, so, ah, das ist immer wieder das Gleiche. Und eigentlich kann man Projekte besser planen und eigentlich muss man jetzt nicht das Wochenende durcharbeiten. Und eigentlich habe ich auch gar keinen Bock darauf, weil das ist Werbung, verdammte Scheiße nochmal. Ich erfinde keine Mittel gegen Krebs oder irgendwie sowas. Und deswegen, also es war dann irgendwie ganz schön, dass sich das so ausgeschlichen hat und dann ich jetzt mittlerweile einen total easy 9-to-5-Job irgendwie habe, der das Geld irgendwie reinbringt. Ich habe immer noch einen Fuß in der Werbung, weil ich als halber Freiberufler dann eben auch noch den einen oder anderen Kunden abwickel, für den ich dann halt auch so Animationsfilme mache, so diese typischen Erklärbär-Filme und so weiter. Du wirst keinen davon sehen, das ist meistens eher so hinter den Kulissen, beziehungsweise viel für Pharma. Also wie setzt man ein Insulinpräparat richtig ein und solche Geschichten irgendwie sind das. Das macht aber großen Spaß, auch wenn es jetzt eher nach trockener Materie klingt. Und oder auch sowas wie inszeniert man von mir aus eine Schraube oder sowas. Das ist schon irgendwie ganz lustig. Also das mache ich auch noch ganz gerne. Aber in erster Linie bin ich jetzt wirklich tatsächlich, ist aus mir ein Bildforensiker geworden und das macht irgendwie großen Spaß, in dem Job zu arbeiten, fernab eben von der Werbung und von den Hohlheiten, die es damals dann eben auch gab.
Ja,
Ja.
krass. Das
Ja, und
stimmt,
da, dank Corona hat man jetzt natürlich auch so ein bisschen die Zeit gehabt, also weil man nirgendwo mehr hingehen konnte,
ja.
so ein bisschen wieder kreativ zu arbeiten. Und dann habe ich ja im letzten Jahr dann mit so ein paar Comic-Projekten begonnen. Ich weiß nicht, diese 365-Panel-Geschichten und so weiter, es ist natürlich herrlich. Das macht Spaß, jeden Tag ein Panel zu zeichnen. Und das dann eben auf Instagram zu veröffentlichen und dann auch direkt Feedback zu erhalten und so, das macht irgendwie schon Laune.
Wie bist du denn, also bist du durch Corona drauf gekommen, dass du jetzt dir einfach gesagt hast, ich mache jetzt einfach 356 Panel-Comic oder hattest du
Nee,
die Idee schon vorher irgendwann
ja, das war eigentlich, also mein ursprünglicher Hausverlag, also ich bin ja sozusagen die Wanderhure des deutschen Verlagswesens. Kann jeder mal seinen Pimmel dran halten. So, jetzt habe ich dieses Bild gepflanzt. Aber
Ja, danke. Jeder mal anpimmeln.
aber es ist dann so, dass also ich habe bei dem mein erster Verlag, bei dem ich veröffentlicht habe, neben dem Selbstverlag war eben The Next Art, ein Verlag aus Cottbus. Die machen Der Engel. Bei mir waren es also zwei Enklave-Comics sind dann entstanden. Das ist so eine Sci-Fi-Geschichte von mir, die ich mal wieder weitermachen müsste. Und ja, was ist dann noch? Also da gab es so unter anderem Touch zum Beispiel von dem Hock, Heinz Olaf Klöppel. Und der Hock wiederum hat Sequentials ins Leben gerufen. Das ist eine Plattform, wo man im Prinzip Bilder hochladen kann oder Panels hochladen kann. Also der hat da Sachen, also das ist jetzt erstmal nur, ist irgendwie immer noch Beta und so, aber es ist halt so, du kannst dann im Prinzip Online-Comic lesen. Und bei mir ist es so hängen geblieben, wie also Panel hochladen ist ja eigentlich eine coole Sache, weil ein Panel am Tag, das schafft man. Und dann habe ich halt angefangen zu überlegen, was könnte ich denn da für eine Geschichte so hochladen? Und das sollte eher auch sowas sein, was nebenher passiert. Und da ist es zu keinem Vatertag gekommen. Und das ist ja diese Geschichte von dem Pärchen Malta und Kerstin, die keine Kinder kriegen können und gerne eins hätten und sich überlegen, eins zu adoptieren und dann so eine kleine Reise durchlaufen. Und das ist so eine Geschichte, die ist jetzt bestimmt 3 oder 4 Jahre bei mir im Gehirn in der Mache gewesen.
Okay, krass.
Und ich habe sie aber nie rausgepresst. Und da dachte ich mir, das ist super, einfach mal machen. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann habe ich dann jeden Tag ein Panel gezeichnet. Von der Geschichte gab es einen Anfang, Mitte und ein Ende. Das heißt, ich wusste, wie ich vom Anfang zur Mitte komme und von der Mitte zum Ende. Gut, der Benefit war jetzt auch, das war aber erst so ein bisschen der Nebeneffekt, dass es nachher nur 365 Panels waren. Also eigentlich hatte ich nur vorgehabt, ich zeichne jeden Tag ein Panel, mal gucken, wohin mich das führt. Und daraus ist dann nachher wirklich dieses Projekt geworden. Und mittlerweile mache ich das zweite Projekt drin, so ein Horrorcomic irgendwie. Der wird wahrscheinlich...
Horror im Plattenbau, Leute. Im Plattenbau.
Der wird länger dauern, glaube ich. Also da habe ich jetzt schon so das Gefühl, dass ich wahrscheinlich so anderthalb Jahre dran arbeiten werde. Mal gucken.
Okay.
Ja.
Ich verfolge das sehr. Also ich habe auch schon hier keinen Vatertag sehr gefeiert und wollte mich auch hier nochmal recht herzlich bedanken für dieses tolle Exemplar. Und jetzt verfolge ich natürlich den Horror im Plattenbau, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob du es absichtlich machst, aber für jeden ist Horror, glaube ich, ein bisschen was anderes im Plattenbau, oder? Weil für mich persönlich geht gerade der Comic in eine völlig andere Richtung, als ich es gedacht hätte, wo es hingeht.
Was war denn deine Erwartungshaltung, wenn ich mal fragen darf?
Irgendwas krass Sozialkritisches halt. Horror im Plattenbau.
Ja.
Horror in dem Plattenbau. Für mich ist Plattenbau allein schon Horror halt, weil ich wohne hier auf dem Land und habe hier sehr viel Freiheit.
Okay,
und für mich ist mitten in der Stadt ein Plattenbau und ich denke mir so, und dann habe ich automatisch schon so ein fucking Plattenbau im Kopf halt, weißt du? Und enge Wohnungen und hast du nicht gesehen? 50 Millionen Stockwerke und lauter stinkende Menschen, ich weiß es nicht. Und das ist für mich halt der Horror im Plattenbau. Aber dein Comic geht ja... Ich habe keine Ahnung, wo er hingeht, aber es gefällt mir halt. Ne? Ich finde es geil, weil das juckt mich schon und ich gucke immer jeden Tag sogar doppelt halt auf Instagram und Facebook tatsächlich.
Ja, das sind auch die einzigen Kanäle, die ich aktuell bediene. Meinen Twitter-Kanal habe ich tatsächlich eingestellt. Das hatte zwei Gründe. Zum einen hat Twitter mir den zugemacht mit der Begründung, ich müsste den nochmal neu verifizieren. Also da ging es nicht um Inhalte. Weiß ich nicht. Da ging es irgendwie sowas wie, ja, könnte sein, dass der von Fremden verwendet wurde. Wir haben Ihnen jetzt mal eine Reaktivierungsmail geschickt. Da habe ich aber festgestellt, huch, die geht ja an eine E-Mail, die ich schon gar nicht mehr besitze. Und Twitter angefragt, so nach dem Motto, ja, was kann man denn da machen? Da sagten die mir ja nichts. Und dann habe ich einen neuen Kanal geöffnet und da dachte ich mir auch so, ja prima, dann machst du es mal richtig. Und dann stellte ich fest, also ich meine, Facebook ist ja schon schlimm, aber Twitter ist schlimmer. Und ich persönlich würde mich ja auch eher in die Kategorie Gutmenschen irgendwie einordnen, aber da ging es dann, also das, ich habe halt nur dieses Bashing auf den E-Com da mitgekriegt und wie schlimm und sexistisch das alles ist und wie frauenfeindlich, wo ich ja so rückwärts, wie Homer Simpson rückwärts durch die Hecke wieder zurückgegangen bin und dann eben gesagt habe, nee, das kann ich nicht, das ist für mich zu viel. Und ich, auch wenn ich das alles verstehen kann, ich vertrete eine andere Meinung, denn ich kenne ja auch die Leute, um die es da geht, ja, das sind alles Arschlöcher und Sexisten und so weiter, nee, sind sie eben nicht. Aber dazu, mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen, weil ich halt auch weiß, irgendwie die, da liegen irgendwie die Nerven blank und da hat sich irgendwie keine Seite mit rumbekleckert. Aber ich habe irgendwie so gemerkt, so, nee, komm, mach wieder zu. Konzentriere dich einfach auf Instagram und Facebook und das sind so meine beiden Kanäle. Facebook vor allen Dingen auch, weil man da nochmal so ein bisschen mit den Leuten interaktiver agieren kann. Bei Instagram ist man ja eher in so einer Push-Funktion tätig, also ich jetzt zumindest in dem Teil. Und finde es beides irgendwie sehr gut und sehr angenehm, zumal in Instagram ja auch diese ganzen, ich nenne sie mal rechten Entgleisungen, zumindest aktuell bei mir noch nicht so aufgetreten sind, finde ich eher dann irgendwie, ich meine, das kriegst du sicherlich auch ein bisschen mit, du machst es ja auch irgendwie, man versucht ja so ein bisschen als regulativ dann irgendwie bei Diskussionen einzugreifen in Teilen, die so komplett irgendwie entgleisen und
wir sehen uns öfters, ja.
Ja, ja.
Oder ich like öfters deine Kommentare halt, ja, ja.
Ja, ich bin halt auch so in dieser Situation, wo ich dann irgendwie teilnehme an mehreren Anti-Hass-Gruppen und dann eben auch bewusst in diese Gespräche reingehe, um so ein bisschen deeskalierend zu wirken. Weil, also tatsächlich ist es so, dieses sehr Beleidigende, das kommt oftmals von rechts. Da brauchen wir auch nichts beschönigen. Das ist dann, also wenn dann jemand sagt, wer hat denn hier in dein hohles Hirn geschissen, da brauchst du nur mal gucken, wer das gesagt hat. Und der liked auf jeden Fall irgendeinen AfD-Politiker. Und das ist, klar kann man sagen, wahrscheinlich wird man auch von linker Seite beleidigt, aber das wird ja immer gerne gemacht. Diese Hufeisentheorie wird benutzt, um zu sagen, aber links ist ja
aber genau der andere, genau.
Genau, und das ist halt so, wenn du dann dir es doch anguckst, dann ist es dann doch eher der Rechte, der Menschen tötet. Und und der linke macht halt deinen Mercedes kaputt. Das ist halt schon ein Unterschied. Und auch beides ist nicht gut und beides finde ich nicht toll, aber es ist halt schon ein gewaltiger Unterschied. Und wenn man schon versucht zu vergleichen, dann soll man das bitte mal mit berücksichtigen. Und deswegen, also Facebook ist für mich nicht nur ich als Künstler oder als Mensch, den man mal anschreiben kann oder mit dem man in Kontakt hält, weil man irgendwie selber Hobby hat, bin da deswegen drin, sondern auch, um einfach mal ein bisschen zu deeskalieren und ich sag mal die Stimme der Vernunft walten zu lassen, weil teilweise, was da ja so abgeht, das ist ja, ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Hinterwäldler mit dem Mund, mit dem sie da solche Sachen äußern, dann auch ihre Mutter lecken, sag ich jetzt mal so.
Das hast du schön gesagt. Aber wir sind da auf jeden Fall auf derselben Wellenlänge, sage ich mal. Und ich war auch tatsächlich in letzter Zeit sehr überrascht, was da in der Comic-Szene so auch unterwegs war oder beziehungsweise was da so vorgefallen ist, teilweise in verschiedenen Magazinen, wo ich mir dann auch so dachte, so, Alter, Leute, das kann nicht sein.
Schade, ne? Richtig schade. Jetzt überleg dir mal das Szenario, du lernst einen Menschen auf einer Comic-Messe kennen. Ihr habt denselben Draht, ihr findet euch irgendwie gut, ihr findet die Sachen gut irgendwie, also so, ne, sowas wie, ja, das habe ich auch geil gefunden, geil gelesen. Auf einmal stellst du fest, der macht einen rechten Verlag oder sowas. Oder ist so ein rechter Zeichner. Und das ist so ein bisschen, das will nicht in meinen Kopf, dass jemand, der wie ich so eine tolle Sache gut findet, dass der halt auf andere Art und Weise so abgründig scheiße sein kann. Und
Ich verstehe es auch nicht und es geht auch nicht in meinen Schädel rein es geht auch viele andere Sachen gehen nicht in meinen Kopf rein, dass man dann als Chefredakteur eines Printmagazins dann einfach sagt, ja, du, ich druck da ab, was kommt, ich guck's mir halt nicht an. Alter, was?
Also ich habe lange für Verlage gearbeitet und ich denke mal, deine Frau wird da auch ein Liedchen von singen. Also da kommt dann, also der Einkauf ist froh, wenn hier die Leute, die eben Werbung machen, sind froh, dass die Anzeigen reinkommen. Und da wird dann halt auch nicht geguckt. Also ich kann da zu der Geschichte, es geht ja hier um die Comic-Szene die Tatsache, dass da ein rechter Verlag eine ganzseitige Anzeige geschaltet hat und dass das Korrektiv in diesem Magazin entweder komplett versagt hat oder dass es ihm scheißegal ist. Und das Erste kann man verzeihen und das Zweite nicht. Und es ist halt so, dass da auch nicht so was irgendwie, es wurde auch nicht so richtig zur Friedenheit aller geklärt. So, es wurde tatsächlich keinerlei richtiger Bezug dazu genommen. Und da hat sich der Chefredakteur leider, und die kenne ich halt auch persönlich, ist eigentlich ein sehr netter Typ, leider nicht mit Ruhm bekleckert, ganz im Gegenteil. Und ich kann halt auch verstehen, wenn sich Leute eben aus dieser Publikation zurückziehen und sagen, das wollen wir eigentlich so nicht. Dasselbe ist ja auch nochmal an anderer Stelle vorgefallen bei der Comics und mehr. Das ist so ein Umsonstblättchen oder ein Umsonstmagazin, was man in seinem Comicladen bekommt. Ich kenne da auch den Herausgeber. Der ist verbandelt mit meinem Haus- und Hofverlag Kult Comics. Und der muss ganz anders reagiert haben. Ich habe es jetzt auch nicht live mitbekommen, aber der hat halt gesagt,
hat er.
Verdammte Scheiße, dann spende ich das Geld, was ich jetzt irgendwie bekommen habe für eine Organisation oder so.
Der hat das gut gemacht. Also der hat tatsächlich sehr gut reagiert, weil er hat da natürlich auch gleich einen Shitstorm. Ist ja klar, ne? Ich meine, da waren eh schon alle auf 180 und dann passiert dieselbe Scheiße nochmal. Und das, was mich am meisten an der Sache ärgert, ist, dass dann die rechten Drecksäcke sich da eins lachen halt bei, ne? Die denken sich, ja, jetzt haben wir es geschafft, guck mal, ja, geil. Und das ist so eine Sache, die in meinem Kopf, weil die triggert mich hart halt einfach, ne? Ich meine, das gefällt denen natürlich auch.
Du musst es mal umgekehrt sehen. Also die haben halt gutes Marketing für sich selber gemacht. Also die haben es dann halt geschafft, die Szene in Aufruhr zu versetzen. Das ist aber tatsächlich, also im Prinzip müsste ja jetzt nochmal was folgen. Also klar, jeder hat sich jetzt die Website von denen angeguckt und gesehen. Da muss man auch dazu sagen, da sind ja auch alte Bekannte dabei, die da irgendwie AfD-konform schon gearbeitet haben und die da jetzt irgendwie Coverzeichner sind und so weiter. Die haben da schon ein, zwei richtig gute Leute da, die da irgendwie für die was machen und so. Und das ist schon schade, dass diese Menschen ihr Talent in so einer politischen Entgleisung irgendwie versauern lassen. Die werden es aber anders sehen. Und ich gebe denen total also Kudos dafür, dass die es irgendwie geschafft haben, die Szene so in Aufruhr zu versetzen. Da sind wir aber auch selber schuld, weil wir greifen das alles auf, teilen das. Man erfährt es, ist so ein bisschen vergleichbar wie jetzt mit Höhle des Löwen und dieser rosafarbene Menstruationshandschuh.
Ohne Witz. Wir hatten es gestern. Wir hatten es gestern im Podcast drüber, ja.
Höhle der Löwen kenne ich eigentlich nicht. Die Sendung gucke ich nicht. Es findet nur statt in meinem Leben, weil irgendwelche Leute, die ich kenne, darüber berichtet haben. Ja. Und das ist natürlich super, dass sowas funktioniert, denn auch schlechte Werbung ist gute Werbung. Aber es ist halt, da muss jetzt auch noch was folgen. Und gerade bei dem rechten Verlag, mal gucken, wie der das irgendwie umsetzt, ob der das irgendwie hinkriegt, da jetzt irgendwie seinen Fuß in die Tür, in die Comic-Szene zu kriegen, oder ob das jetzt mal ein Wirbelsturm im Wasserglas gewesen ist. Ich zolle dem Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist halt überhaupt nicht nachhaltig und es ist so ein bisschen die Take-the-Money-and-Run-Mentalität.
War es auch so gedacht. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich meine, im Endeffekt interessiert mich der Verlag, hatte mich vorher nicht interessiert und interessiert mich jetzt auch nicht. Ne? Und das, was die machen, interessiert mich im Endeffekt auch nicht. Die haben ein paar Mal versucht, dann auf Twitter an uns also anzudotzen, aber wir sind so wenig auf Twitter und antworten auch tendenziell überhaupt gar nicht auf irgendwas, weil wir eben so selten auf Twitter sind, dass die sich bei uns da, die sind da bei uns gegen eine Wand gefahren halt, da kam keine Rückmeldung, das hätte ihnen natürlich noch gepasst. Man hat gemerkt auch, dass die aktiv versucht haben, halt das Feuer weiter zu schüren, ist ja klar, ne? Aber das war eher ein Strohfeuer, finde ich.
Ja, natürlich. Also da steckt auch nichts dahinter. Tatsächlich steckt ja auch hinter dieser ganzen, also das ist ja jetzt, die inszenieren sich jetzt so ein bisschen als Märtyrer, ne? Das ist halt auch irgendwie so eine Sache.
Das war ja das Nächste, ja.
Naja, das ist ja es ist ja, die rechte Szene lebt ja von dem Opfernarrativ. Also sowas wie, man darf ja nichts mehr sagen. Und ich kann mich dran erinnern, 2015 war das. Bis dahin war Facebook für mich so ein Hort des Friedens. Also man hat da irgendwie seine Comics und seine Cartoons gepostet. Und dann hat ein Benjamin G. Etwas gepostet, und zwar war das, wir hatten ja damals diese Flüchtlingsgeschichte, dass da eben die ersten Flüchtlinge aus Syrien gekommen sind, und da hat ein Bericht gab es dann, da hieß es dann, die Feuerwehr hätte ihre Hydranten und Schläuche geöffnet, um in dem heißen Sommer ein paar Flüchtlingsmädchen da irgendwie Wasser zu spenden, die dann eben auch ein bisschen da drin rumhüpfen konnten, und der meinte dann sinngemäß sowas wie, ich wünschte, da wäre kein Wasser, sondern Benzin im Schlauch, damit die kleinen Fotzen brennen. Und ich habe den dann mal gegoogelt, habe dann eben geguckt, dass der Vater von ein oder zwei Kindern irgendwie war ich irgendwie auch sehr irritiert schon, dass der sich so geäußert hat. Und da ging es los. Und dann ging es los mit diesen Kommentaren. Und da habe ich irgendwie, da hast du auch noch gar nichts zu gesagt. Du hast es einfach nur so mitverfolgt und gedacht, naja, Gott sei Dank sind die Leute, mit denen du irgendwie befreundet bist, irgendwie nicht so drauf. Ja. Genau. Und das gilt auch noch für 90% oder 95% eben der Leute. Es wird aber weniger, muss man sagen. Also, oder es wird, die anderen werden mehr. Es kommt immer mehr wieder dazu. Und das war dann so, dass ich, auf einmal hieß es dann so, AfD-nahe Seiten oder Menschen haben dann so geschrieben, ja, ihr seid ja eh die Schweigende, wir sprechen für die schweigende Mehrheit. Und da habe ich dann gesagt, nee, Freunde, so jetzt nicht. Und dann habe ich aufgehört zu schweigen. Da habe ich dann nämlich tatsächlich, habe ich mich bei Ich bin hier zum Beispiel sehr involviert und so, also bei diesen Anti-Hass-Gruppen, die dann eben bewusst in diese Chats reingehen, wenn jemand gerade einen Shitstorm erfährt, reingehen, dagegenhalten, versuchen, ein bisschen Vernunft reinzubringen, ein bisschen Liebe schenken auch, also das gibt's dann eben auch. Und wenn man halt verbal nicht auf die Fresse gefallen ist, kann man das Ganze ja noch hübsch ironisierend aushebeln. Ne? Das ist ja oftmals so, die Menschen sind ja nicht die hellsten Birnen im Leuchter, die da irgendwie was in die Tastatur kotzen. Und das geht relativ einfach, also da kommt ja auch nicht viel. Und dasselbe Problem, das habe ich ja jetzt auch mit Corona, das war vor einem Jahr, als es losging mit dem Lockdown, dass ich gemerkt habe, viele haben sich geholfen. Also auch bei uns in der Straße, ja, wer kann nicht einkaufen gehen, wem kann ich was mitbringen und so. Einen Monat später wurde dann schon gehamstert. Und das war dann so, und dann ging es dann, dann wurde dann Corona politisiert. Also man denke nur an die AfD, die am Anfang ja gesagt hat, wir brauchen mehr Schutz und mehr, also härtere Maßnahmen. Und jetzt so, wir brauchen es nicht. Die haben aber auch gesagt, wir brauchen keine Ausländer. Dann stellten sich dann aber die AfD-Wähler wohl nicht zum Spargelstechen aufs Feld. Da mussten wieder Rumänen reingeholt werden, so ungefähr. Also es ist einfach auch nicht alles glaubwürdig, was da so passiert. Also auch für, eigentlich müsste es für AfD-Wähler nicht mehr glaubwürdig sein. Wenn du selber irgendwie so dir das aus der Ferne anguckst, dann denkst du dir auch so, das ist alles ein bisschen wenig, was da so ist. Naja, und da habe ich dann jetzt auch wieder festgestellt, auf einmal gibt es dann so Leute, also auch eben aus dem linken Spektrum, die dann sowas sagen wie, wir leben in einem Polizeistaat, unsere Grundrechte werden abgeschafft, dann geht man gemeinsam mit Nazis demonstrieren und dafür dazu fehlt es mir dann eben auch. Und da gibt es ja so schöne Initiativen wie jetzt Comics gegen Rechts oder sowas, ne? Oder auch Verlage gegen Rechts oder so. Also Sachen, wo man einfach auch mal ein bisschen irgendwie ein Stück weit Stellung beziehen kann.
Oh. Ja.
Und das ist so, das muss man halt auch tun. Also ich bin jetzt nicht der politischste Mensch, aber bevor es dann eben heißt, wir können jetzt was sagen und sprechen für die schweigende Mehrheit, dann möchte ich dann sagen, nee, tut ihr nicht. Ich bin nämlich, gehöre mit zur schweigenden Mehrheit und jetzt mache ich die Klappe auf und finde, ihr seid einfach im Unrecht. Und dann, der Opfernarrativ greift dann wieder, jetzt dürfen wir nicht mehr sagen, was wir denken. Und das finde ich, ist sehr, sehr durchschaubar und eigentlich auch extrem langweilig. Und deswegen, so wie sich dieser Verlag jetzt dann gebärdet hat mit, ja, man will uns ja nicht in der Mitte der Gesellschaft ankommen lassen und die meisten denken ja so wie wir, aber das ist halt einfach nicht der Fall.
Nee, es ist halt einfach Bullshit, was sie da von sich geben, tatsächlich. Wir hatten ja auf die Aktion hin, dass es diesen Vorfall, sage ich mal, mit dem Verlag gab, haben wir von Gigeriki dann Comics im Bund nicht braun gemacht.
Genau.
Mit dieser Shirt-Aktion und spenden halt da dann die Verkäufe an die Antonio Amadei-Stiftung oder so ähnlich heißen die. Und das ist auch gut angenommen worden. Und das haben wir uns halt auch gesagt, wir schweigen jetzt da nicht, weil es kann nicht sein, so wie du schon gesagt hast, genau, dass da sich jemand hinstellt und für mich spricht oder für mich sprechen will halt, weil das da Quatsch ist, weil es ist nicht meine Meinung, was der von sich gibt. Und ich war auch lange Zeit, sehr, sehr lange Zeit, also über politisch desinteressiert tatsächlich. Also es, ich meine, Deutschland, Politik, Deutschland, sagen wir mal, die Ära Kohl und das ganze Ding aus meiner Kindheit, Jugend und sowas, das war alles Schröder, das war alles langweilig halt. Das war wirklich, das war Geschwätz alter, grauer Männer halt. Das hat mich nicht interessiert, ne? Aber gerade jetzt in der Zeit, wo ich auch selber merke, es gibt Situationen, da kannst du einfach nicht ruhig sein. Da kannst du nicht deinen Mund halten, weil das geht halt für mich persönlich moralisch nicht. Und dann macht man den Mund halt auf, ne?
Was ich halt schwierig finde, also ich komme ja aus einer Zeit, da war die CDU rechts. Also die CDU war rechts und die war konservativ und jetzt wird ja so getan, als wäre die Merkel ja so ein linkes Kommunistenopfer irgendwie. Und die ist halt, die Frau steht mit beiden Beinen sozusagen in der Wirtschaft, die ist so konservativ, dass es knallt und die ganze CDU ist auch so. Ich hab im Prinzip aber auch kein Problem damit, wenn jemand viel, viel konservativer ist als ich. Für mich zum Beispiel, mir ist es wichtig, dass wir in einer Welt leben, die wir auch noch, ich habe jetzt keine Kinder, aber trotzdem unseren Kindern hinterlassen können. Für mich ist Umweltschutz eine ganz, ganz wichtige Sache. Klimaschutz ist eine ganz wichtige Sache. Mitmenschlichkeit ist oder Zwischenmenschlichkeit oder so, das ist für mich alles irgendwie eine extrem wichtige Hausnummer. Und ich versuche das irgendwie auch extrem irgendwie auch, also ich beteilige mich an Klimaentscheiden und so weiter, das mache ich dann, weil ich es wichtig finde. Ich kann es verstehen, dass andere Leute es anders denken und dass halt auch Menschen halt sagen, ja, ich brauche zum Beispiel ein Auto, um zur Arbeit zu fahren oder keine Ahnung, was ist für mich alles auch total in Ordnung. Was für mich nicht in Ordnung ist, ist dann sowas wie, jeder Ausländer ist ein Vergewaltiger. Wo ich so denke, wie kommst du denn da drauf? Also, du bist ein Mann. Jeder Vergewaltiger ist ein Mann. Bist du jetzt ein Vergewaltiger? Also, das ist so dieses, da fehlt's mir dann auch irgendwie. Und, also, da wird dann gar nicht mehr relativiert. Es wird dann relativiert bei rechter Gewalt. Ja, aber eigentlich, das hatte ich dann auch neulich wieder in irgendeiner Diskussion. Da hat einer dann behauptet, dass ja die Ausschreitungen bei irgendwelchen Koblenzer Querdenker-Demonstrationen nicht von diesen rechten Querdenkern ausgegangen sind, sondern dass dann so linke Aktivisten eingeschleust wurden, die dann da irgendwie sozusagen so getan hätten, als wären sie rechts. Was ja auch der Trump bei dem Sturm aufs Kapitol behauptet hat. Und das ist so eine lächerliche Scheiße halt irgendwie. Es ist halt so, es gibt ja dieses Phänomen, wenn du dir was gekauft hast, dass du dir den Kauf sozusagen auch nochmal im Nachhinein bestätigst. Und ich glaube, bei den Leuten, die AfD gut finden, ist es halt so, die fanden die halt irgendwie gut, weil die gegen Europa war, bisschen mehr für Grenzen in Deutschland, ein bisschen mehr für Recht und Ordnung gegen den Euro. Und daraus wurde jetzt natürlich so eine rechtsradikalen Partei mit so Höckes und so Menschen, die halt da irgendwie, die kannst du auch nicht, also auch selbst wenn du die, hättest die damals auf dem Schirm gegeben, die Leute hättest du damals nicht gewählt, wenn du die AfD hättest wählen wollen. Und die sagen, die rudern jetzt aber zurück, diese Menschen, und sagen, ja, die sind aber auch gar nicht so schlimm. Oder das sind ja nur Vereinzelte. Und das sind ja auch gar nicht alles Nazis, sondern die sagen ja nur mal das, was sie denken oder so. Und das wird man ja mal, ich bin ja kein Rassist, aber das sind so diese Menschen irgendwie. Und die gibt es tatsächlich eben nicht nur im rechten, sondern eben auch im linken Spektrum, die dann eben langsam aber sicher so rüberdriften. Ne? Das ist halt, und deswegen, also ich finde, ich finde es wichtig, dass das passiert ist mit der Comic-Szene und diesem rechten Verlag, dass wir mal so sehen, wir sind in unserer Blase lange Zeit sehr unbehelligt gewesen und sehr glücklich. Ja. Und man muss halt einfach aufpassen. Also auch.
Richtig.
Naja, was Fun Fact, ich wurde, also meine Homebase ist ja Köln, ich wohne jetzt zwar in Mainz, aber ich bin gebürtiger Kölner, bin also gerne auch auf der Intercomic gewesen, die einmal im Mai und einmal im November eines jeden Jahres stattgefunden hat. So eher so eine Messe, und auf solchen Messen hast du auch traditionell eher die etwas konservativeren Fans und Sammler und so weiter. Man merkt also auch, ich bin auch mit ein paar von denen irgendwie auf Facebook befreundet, die sind eher so ein bisschen rechtslastiger im Kopf. Ich will aber nicht sagen, dass das schon in Richtung AfD geht, sondern die sind halt um ein Vielfaches konservativer. Und ich wurde von einem Verlag angesprochen, ob ich nicht Bock hätte, bei denen zu veröffentlichen. Und dann meinte ich, ja, weiß ich nicht. Also ich bin eigentlich glücklich mit meinem Verlag, aber ja, man könnte ja mal sich austauschen. Ja, dann haben sie mir ihre Adresse gegeben und meinten, ja, nicht erschrecken, aber sie hätten so eine rechtslastige Ausrichtung, das wäre aber eigentlich gar nicht so. Und dann bin ich dann mal auf deren Website gegangen, und das waren halt solche ganz viele Romane, wo es dann um Flugscheiben ging, wie wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte und so weiter, und um Verschwörungstheorien ohne Ende, aber halt auch so verschiedene Verschwörungstheorien, die sich auch gegenseitig gegeneinander widersprochen haben. Und da meine ich dann halt so, nee, sorry, tut mir leid, also das könnte ich meiner Reputation nicht antun, also das nichts gegen den Verlag und so, da gibt's sicherlich auch ich habe sehr vorsichtig formuliert, es täte mir sehr leid, aber wir würden einfach nicht zusammenkommen können. Und das ist halt, man muss halt schon doch ein Stück weit drauf achten, was man so tut und mit wem man es eben tut und mit wem man sich eben ins Bett legt. Und das ist halt, wenn du bei einem rechten Verlag dann irgendwie unterkommst, da kannst du dann zwar sagen, juhu, ich höre das System von innen aus, aber am Ende färbt leider die Kacke eher ab, als dass du sie umgekehrt dann irgendwie beeinflusst. Und deswegen, also das ist mir halt auch passiert. Ich habe mich halt dagegen, also ich habe mich dagegen entschieden, aber das geht ganz schnell. Und deswegen sagte ich ja, wenn du dich auf einer Messe mit jemandem unterhältst, den du super nett findest, und auf einmal ist das halt, keine Ahnung, so ein rechter Halbnazi, dann dann muss man sein eigenes Weltbild auch mal überdenken und sagen, na prima, gut, ich finde den jetzt zwar nett, aber wie kann es denn sein, dass der sich eben in diesen Bereich, der mir lieb und teuer ist, reingeschlichen hat, ohne dass ich das so gemerkt habe. Und man muss halt wachsam sein. Das würde ich sagen, ist das Lernen aus der ganzen Sache. Wachsam sein.
Das stimmt, ja. Ja, ja, die deutsche Comic-Szene. Ja, das war aufrüttelnd, glaube ich, das ganze Ding. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf den Horror. Horror im Plattenbau.
Ja.
Das ist ja das Schöne an der Sache, ist ja, Horror empfindet ja tatsächlich oftmals jeder doch ein bisschen anders. Und im Comic ist Horror auch, also kann er auch viel subtiler sein halt. Ne? Ich erinnere mich zurück, wir haben wie heißen sie wieder? Von Chris Scheuer und
Reiche Matthias Ernte.
Bauer. Reiche Ernte, genau, die drei Bände haben wir damals gelesen und gereviewt, und da waren auch richtig tolle Geschichten drin. Und was ich damit genommen habe, ist tatsächlich, dass die zwei es tatsächlich immer wieder geschafft haben, mich auf eine andere Art und Weise doch zu gruseln halt, sage ich mal. Ah, schönes Wort, gruseln. Weil, okay, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Für mich funktioniert Horror im Comic nicht so gut einfach, weil oftmals Sachen passieren, die ich auf der Seite schon sehe, zum Beispiel. Ne? Also das ist halt so, manchmal passiert es, dass der Autor oder wer auch immer den Comic dann zusammensetzt, es geschafft hat, dass die tatsächlich krasse Szene einfach auf der nächsten Seite kommt, wenn du umschlägst. Ne? Dann funktioniert für mich der Horror besser. Aber für mich fehlt halt tatsächlich viel Hintergrundgeräusche, Atmosphäre, Musik und sowas. Ne? Das, keine Ahnung, vielleicht ist es bei anderen anders. Aber wie ist es da für dich so, weil du ja jetzt eben den Plattenbau machst und sowas? Was, in welche Richtung Horror willst du da abdriften oder gehen oder so? Kannst du das schon so sagen oder entwickelt sich das erst?
Nee, das spoiler ich. Also die Geschichte ist komplett fertig.
Okay.
Also die ist,
die ist schon fertig? Okay.
Ja,
okay,
da, okay. Also wenn ich ein bisschen improvisiere, dann sind das so Sachen wie zum Beispiel, ich brauche jetzt noch ein Bild länger, wenn der über den Flur geht. Einfach um so eine gewisse Grundstimmung zu erzeugen.
Und aufzubauen.
Ja. Bei dem Kein Vatertag, das war halt humorbetont, da hast du sozusagen, Humor kannst du viel besser transportieren, auch in so kleinen Abschnitten. Bei dem Horror ist es so, um so eine Stimmung aufzubauen, und ich zeichne das ganze Ding ja tatsächlich auch für den Druck und nicht fürs Web eigentlich. Also ich entwickle Seiten, deswegen haben die Dinger auch immer unterschiedliche Bildformate, die werden dann eben zu einer Seite kombiniert. Ich erzähle, also ich habe da eher so einen japanischen Erzählstil, sehr dekomprimiert. Also wenn du jetzt zum Beispiel dir franco-belgische Comics anguckst, auf 64 Seiten passiert sehr, sehr viel. Super viel Text, super viele Bilder auf der Seite, teilweise vierreich und so weiter. Man braucht halt super lange, um das zu lesen. Bei so einem Manga, da flitzt du einfach durch und brauchst am Ende für 250 Seiten genauso wie für 64 Seiten Tim und Struppi. Was aber einfach daran liegt, dass die Bilder irgendwie, also die Handlung über Bilderstrecken, in denen halt erstmal nicht so viel passiert, sondern eher so in ihrer Gesamtheit dann wieder. Und ich habe halt gemerkt, dass mir dieser Manga-Erzählstil sehr liegt, dieses dekomprimierte Erzählen, dass man sich einfach die Zeit nehmen kann, Seiten voll zu machen, einfach weil es auch, also früher kostete das sehr, sehr viel Geld und heute kannst du halt ein dickes Buch raushauen, ohne dass du da irgendwie, dass da die Motte aus dem Portemonnaie flattert am Ende des Tages. Ja. Und bei dem, was ich jetzt eben mache, das ist so, ich habe so drei Panels, vier Panels, maximal fünf Panels auf einer Seite. Manchmal auch nur ein Panel.
Okay.
Das kann man super schnell eben lesen. Dann die Panels sind auch sehr, sehr groß. Also die sind, die auf einer Etage spielen, die sind im Querformat. Und wenn er sich zwischen den Etagen bewegt, dann sind die Panels im Hochformat und so. Also das ist so ein bisschen so, man führt irgendwie den Leser, ohne dass er es so richtig merkt. Und die einzelnen Sachen sind dann ja auch noch unterschiedlich eingefärbt und so weiter. Aber sowas wie jetzt zum Beispiel der klassische Jump Cut, den du aus dem Film kennst, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Klassiker, jemand guckt in den Kühlschrank, macht die Tür auf, guckt rein, macht die Tür zu. Und dann steht jemand hinter der Tür. Oder mittlerweile, da steht eben keiner mehr hinter der Tür. Dann dreht er sich um und dann steht er hinter einem.
Dann steht er da, ja genau.
Es steht auf jeden Fall immer irgendwer irgendwo.
Ja,
und das kriegst du halt in dem Comic nicht so in der Form geliefert. Ich habe halt, der ist auch ein bisschen übernatürlich. Es gibt eben auch so Sequenzen in dem Comic, wo der kleine Junge läuft eben über den Flur und auf einmal sieht man hinter ihm über dem Flur eine Gestalt, die sich wie aus der Decke zu schälen scheint. Man weiß auch gar nicht so, was das ist. Die greift nach ihm und ist dann wieder weg. Oder ein Schatten, der dann irgendwo da ist oder sowas.
Also für mich sah es aus wie ein Schatten, ja genau.
Ja, man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man eben nicht zu viel weggibt, weil du kannst ja so ein Bild stundenlang angucken. Bei so einem Jumpcut oder bei so einem, du kennst es ja auch, da guckt jemand in die eine Richtung, dann rennt dann irgendein Schatten vor der Kamera weg. Klar, kannst du dann bei der DVD mal kurz auf Pause drücken und mal gucken, was sehe ich denn da eigentlich? Aber eigentlich ist das in Bruchteil einer Sekunde nicht da, sondern brennt sich dann nur irgendwie auf deine Netzhaut. Und das funktioniert im Comic nicht so. Aber man spielt halt mit anderen Sachen. Und für mich zum Beispiel, was ganz stark ist, ist der Gideon Falls Comic, die Comicreihe, die mich tatsächlich dazu bewogen hat, Jeff Lemire, oder wie er ausgesprochen mag, toll zu finden. Ist so, der war ja auf einmal da und jeder fand den irgendwie geil und dann habe ich immer so das Gefühl, da muss ich den ja nicht jetzt auch noch geil finden.
Und, ach so bist du, okay.
Ja, so ein bisschen so der Anti-Typ dann.
Der Anti, dann der Spalter.
Habe ich dann irgendwie Black Hammer mir angeguckt, den fand ich tatsächlich auch nicht so geil, weil das ist jetzt irgendwie wieder so ein Superhelden-Universum, das aber auch wieder anders ist und so. Das, also auch wenn es originell ist, ich habe das alles schon irgendwie anders irgendwo mal gesehen. Also da hatte er sehr, sehr schwer mit mir irgendwie.
Okay.
Ja, keine Ahnung. Ich sag jetzt mal, bei The Boys findest du solche Superhelden, die irgendwie Pastiche sind von eigentlichen Dingern, die man schon kennt. Oder selbst bei den Mainstream-Superhelden wie Captain America, wenn so ein Ed Brubaker sich mal rangesetzt hat und das neu interpretiert. Also irgendwie, weiß ich, also mich hat es einfach nicht begeistert. Und das war dann aber so, als der dann eben, ich weiß nicht, ich fand halt einfach die Zeichnungen toll. Und dann habe ich den mitgenommen wegen der Zeichnung. Und dann Andrea Sorrentino, oder wie heißt der Zeichner? Also
Irre bei Gideon Falls, ja.
Ja, irre ja, gut.
Bei Gideon Falls, Andrea Sorrentino, genau.
Irre gut. Und dann auch
ja, die Alter, auch die Panels halt. Ich meine, die flippen ja völlig aus in den Comics halt. Ne? Ich meine, sowas habe ich vorher noch nicht so gesehen. Nein, halt. Da sind Seiten dabei, da gehen mir die Augen über. Da kann ich eine halbe Stunde auf die Seite gucken und finde immer noch was Neues.
Und das Tolle ist ja, dass die Serie so erzählt ist, also oftmals ist es ja so, wenn du irgendwie was gelesen hast, dann musst du ja, die letzten Band muss ich mir nochmal durchlesen, weil jetzt ein halbes Jahr oder Jahr später weiß ich gar nicht mehr, was da passiert ist.
Ja.
Das ist eigentlich da fast schon egal, weil die transportieren das, was passiert ist, mit. Aber das Ganze ist so irgendwie so transzendent irgendwie. Also ich weiß nicht, also es ist so nicht greifbar. Ja. Also und trotzdem toll. Also das zu lesen ist einfach super. Das ist für mich so, das ist so einfach einer der besten Horror-Comics, die es aktuell so gibt. Oder?
Ich bin jetzt gerade. Ja? Oh, sorry, ja.
Nee, bitte. Nee, gleich
okay, rein. Dann ich bin jetzt gerade im Band 4. Band 5 ist ja auch schon draußen. Band 4 hatte ich jetzt erst gelesen. Und ich habe gestern auch bei uns im Podcast drüber gesprochen. Da habe ich gesagt, ich finde es faszinierend, wie dieses Team das geschafft hat, mir den Horror im Comic irgendwie durch die Hintertür in meinen Kopf zu pflanzen. Das ist ganz seltsam. Ich habe vorher, also ist noch gar nicht so lange her, habe ich Infidel gelesen, das ist auch im Splitter Verlag erschienen. Ja. Da geht es ja auch um Rassismus zum Beispiel, hat eine tolle Message, der Comic, total geil. Von der Story her, Horror fand ich jetzt nicht so, ne? Also der hat es eben nicht so geschafft. Aber bei Gideon Falls tatsächlich, erster Band, zweiter Band, dachte ich mir noch, naja, so Horror ist das ja jetzt nicht und so, ne? Das ist ja, keine Ahnung, tröpfelt so vor sich hin. Geile Story, Panels, whatever. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Trip ist, aber ich finde ihn geil. Und dann auf einmal ab dem dritten Band hier jetzt und in den vierten rein, denke ich mir, wow, wo kommt denn jetzt dieses Horror Feeling her. Was zum Fick machen die gerade da mit mir? Und das finde ich so geil. Ich weiß gar nicht, da kriege ich Gänsehaut halt. Ich weiß nicht, wie. Ich finde es krass halt.
Ja, also ging mir genauso. Und dann habe ich dann gedacht, naja, gut, komm, dann gib dem Jeff mal eine Chance irgendwie. Ich habe mir noch. ja. Wer ist das? Serpent oder so? Dieser, der auf dem Raumschiff spielt, der Comic. Hatte ich mir auch noch gekauft.
Den kenne ich gar nicht,
ne? Und der ist jetzt im Splitter Verlag erschienen, im Original, bei dem sehr, sehr, sehr empfehlenswerten Verlag TKO Presents heißen die, glaube ich, oder TKO Studios. Und die haben so eine Reihe von sehr, sehr interessanten Büchern rausgebracht. Etwas ungewöhnliches amerikanisches Format also für Amerikaner, tolle Sachen. Und also der ist schon gut. Also der Jeff Lemire, muss ich sagen, da kann man sich irgendwie eine Scheibe von abschneiden irgendwie. Aber zum Beispiel, kennst du Cullen Bunn? Der hat, der ist auch irgendwie im Mainstream Superhelden-Comic aktiv, aber der hat auch unter anderem die Comicvorlage geschrieben, Empty Man, The Empty Man. Der ist jetzt auch im letzten Jahr verfilmt worden. Eine der besten Comic-Verfilmungen, die ich jemals gesehen habe. Also richtig, richtig guter Comic-Horrorfilm. Und der Comic ist selber also auch, hat eine fiese und düstere Handlung. Oder den Namen kann ich nicht.
Gerade,
sicherlich was nicht.
So gemacht hat?
Cullen Bunn hat einiges gemacht. Der hat
ja, ich sehe schon. Ja, Deadpool, Venomverse, Star Wars, Darth Maul. Ja, wow, okay, alles klar.
Genau. Und der hat halt fernab eine ganze Reihe, also eine gigantische Latte an Horror-Comics gezeichnet, getextet.
Okay, krass.
Super, super geile Sachen. Unter anderem The Sixth Gun gibt's da. Das ist so ein Horror-Western. Super toll.
Die sechste Waffe heißt auf Deutsch. Okay, ja, alles klar. Ich sehe es gerade.
Und Sparrow County. Harrow County heißt der. Huh. Auch ein super geiler Horror. Also, der macht halt tolle Sachen.
Okay.
Auch mit guten, der Brian Hurt häufiger dabei. Guter Zeichner. Also, das macht echt Spaß, irgendwie das zu lesen. Und was mich jetzt auch echt geflasht hat an Horror, das war Something is Killing the Children.
Habe ich auch noch nicht gelesen.
Ja, da will ich den auch nicht wegspoilern, aber das ist so ein auch ein tolles Ding irgendwie. Und was ja aktuell auch ein bisschen erscheint bei uns, sind diese Hill House Comics von dem
Joe Hill präsentiert.
Genau, die von Joe Hill. Der,
hatten wir jetzt gerade, weil du es ansprichst, hatten wir jetzt drei Stück, ein Korb voller Köpfe, das Puppenhaus und im tiefen Wald. Und alle drei haben bei mir komplett anders eingeschlagen. Also ganz krass, im tiefen Wald zum Beispiel habe ich überhaupt nicht verstanden. Also da gebe ich mich auch echt die Blöße, dass ich es echt sage, ich habe ihn nicht verstanden. Meine Frau fand ihn total genial. Das Puppenhaus fand ich mega gut. Also den fand ich auch geil erzählt, eine total geile Story. Der hat bei mir den bleibenden Eindruck hinterlassen. Und Ein Kopf voller Köpfe war für mich halt so, keine Ahnung, 80er, 90er Horror-Trash einfach. Geil. Mhm. Also das fand ich auch gut halt. Das hat mir auch richtig Spaß gemacht, weil du genau wusstest, was der Comic dir dir geben will und es gibt er dir auch. Und wenn du auf so einen Trash stehst und sowas, dann bist du da super geil bedient. Und das Puppenhaus war auch wieder subtiler halt, ne? Das war auch wieder so ein bisschen trashig vielleicht, aber schöner erzählt, finde ich. Also die Story fand ich auch richtig gut und wie gesagt, im tiefen Wald habe ich überhaupt nicht verstanden.
Ja, ging mir so ähnlich. Also ich habe die alle drei gemacht. Dazu muss man aber auch sagen, dass nur ein Kopf voller Köpfe von Joe Hill getextet wurde.
Genau.
Ja, ja. Aber also ich finde es halt schön, dass das Genre Horror sich wieder so ein bisschen entwickelt. Also auch ein bisschen, was waren denn die Horror-Comics meiner Kindheit? Das war zum einen, also fand ich halt diese alten EC-Nachdrucke super von den EC-Comics, World of Horror und sowas, also was, oder mit dem Cryptkeeper und so, das fand ich natürlich toll.
Ach stimmt, genau, der Cryptkeeper.
Genau, das waren so die alten Sachen, aber dann eben auch so diese Gespenstergeschichten vom Bastei-Verlag, ne? Das war halt der Horror meiner Kindheit irgendwie. Ja. Und das hat sich jetzt schon doch ein bisschen wieder geändert, also auch, dass so ein Markt da entstanden ist, dass die Leute sowas irgendwie lesen. Und gerade sowas wie Something is Killing Our Children ist halt so eine Sache, die das entwickelt sich halt auch so ganz anders und ganz sanft in Richtungen, die man vielleicht auch gar nicht erstmal so erwartet hat. Und das finde ich halt sehr spannend. Und deswegen also bei dem Horror im Plattenbau, den ich da jetzt gerade mache, da geht's eben auch so ein bisschen. Also was ich halt vereinen möchte, ist halt zum einen so ein bisschen so diese Stephen King-Ästhetik. Kinder treffen sich und haben gegen einen übermächtigen Gegner zu kämpfen.
Okay.
Das, wenn das so ist, also, ne? Also das ist
ach so, wenn das so ist, ja, natürlich.
Also es ist, der Comic ist halt, ich würde mal so sagen, der ist ganz anders als alles, was ich bisher getextet und gezeichnet habe. Okay. Und wird auch noch ein paar Wolken schlagen, wo ich denke, kein Mensch auch drauf kommen wird.
Okay,
Alter, allerdings,
du machst mich gerade echt.
Ja, allerdings halt auch, weil ich ein Kind meiner Zeit und meiner, wie soll ich sagen, also ich bin ja nun auch domestiziert worden mit aller möglichen Zeug von Horrorfilmen und Horrorstuff. So richtig neu ist nix. Ne? Das ist halt, das wird es nachher auch so sein. Ja, hätte man drauf kommen können oder ja, gab es dann aber auch schon mal, aber ich glaube nicht in der Form, wie ich das jetzt vorhabe oder auch machen werde und so. Deswegen, also ich brauche dafür meine Zeit, werde da aber die Spannungsschraube immer mehr andrehen und das wird halt auch noch ein bisschen mehr in die Richtung Horror, Blut und so gehen. Also das ist nicht nur so ein subtiles Ding, sondern das wird irgendwann auch eskalieren. Das kann ich schon mal verraten. Aber es wird anders sein, als man denkt. Die ersten Panels sind ja so, dass jemand einen blutigen Hammer einfach nur hinlegt und dann aus dem Fenster springt. Und wenn man das im Kopf hat, das spielt eine Riesenrolle für die Geschichte. Man weiß aber noch nicht welche. Und man denkt dann auch so, ja, alles klar, ich weiß, worum es geht, aber es tut's dann doch nicht. Also das ist halt.
Ja, aber schau, das hat mich halt schon auf eine völlig falsche Fährte gelockt halt. Das ist halt so interessant, weil das, was du erzählst, passt überhaupt nicht auf das, was ich mir halt vorgestellt habe. Aber das ist halt wieder die Geschichte, ne? Jeder macht halt so seinen eigenen Horror. Aber hey, das finde ich schon geil. Das ist schon eine geile Sache.
Ja, ich habe halt auch ein paar Jahre mal in so einem Hochhaus gelebt, aber nicht in so einem großen. Tatsächlich war es etwas kleiner und übersichtlicher. Das kann schon Horror genug sein, einfach in so einem Plattenbau leben zu müssen.
Das ist ja eben die Geschichte. Meine Mutter hatte eine Freundin, die hat auch in Nürnberg da irgendwo am Flughafen draußen in so einem Hochhaus gelebt und die haben wir mal besucht und da war ich ja auch noch sehr klein und da ist ja eh alles viel größer, ne, und dunkler und keine Ahnung. Und dann sind wir da auch in dieses Hochhaus rein und dann hat das so ein enger scheiß Fahrstuhl halt auch und dann in die Wohnung rein, das kam mir alles auch so gepresst vor, weißt du, das war alles so beengt einfach, ne, und dann so ein kleiner Balkon und dann, ja, das ist für mich der Plattenbau-Horror.
Ja, also wie gesagt, ich hätte auch nicht mir vorstellen können, darin zu leben, aber wir hatten also damals eine sehr schöne Wohnung, das meine damalige Frau und ich. Das war dann auch ganz hübsch im fünften Stock, da gucktest du dann über alle anderen Häuser raus und so. Also das war schon sehr schön, aber wenn du nach Hause gekommen bist, dann bist du erstmal in diesen Hochhauskomplex reingelaufen. Und das war schon, also in der Nähe von Köln, das war schon, man musste sich dran gewöhnen. Ich will es aber nicht als schlecht beschreien, sondern habe da auch sehr, sehr schöne Jahre und sehr, sehr angenehme Jahre verbracht.
Ja.
Ja, genau. Aber das, wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen der Horror, der sich da bei dieser ganzen Geschichte so entwickeln wird. Und ja, ich habe jetzt, wie gesagt, auch einiges mal, ich hatte auch mal so gefragt, so in der Community so ein bisschen so, wer kann mir denn so Horror und so empfehlen? Da kamen dann halt diese ganzen Joe Hill-Geschichten irgendwie, die ich dann eben auch entsprechend mir einverleibt habe. Es gibt aber eben auch eben diesen Cullen Bunn, der da eben viel gemacht hat. Und noch so ein paar andere Sachen, die irgendwie, die ich gar nicht so auf der Uhr hatte, die irgendwie sehr, sehr interessant waren und auch echt Spaß machen, die zu lesen. Also es gibt ja viele kleinere Verlage oder Imprints, die irgendwie so Sachen rausbringen, die man so gar nicht so kennt, wo man dann doch irgendwie mit dem Ganzen mal eine Chance gibt. Und dann teilweise auch echt scheiße gezeichnet sind, aber da bist du halt neugierig, was das irgendwie für eine Handlung ist.
Gut. Ja. Hast du comic-technisch ein Lieblingsgenre, was du gerne liest? Oder bist du einfach so querbeet?
Crime. Ich lese gerne Crime-Comics. Also das ist wirklich kaufe ich fast unbesehen fast alles irgendwie. Ja, jetzt, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also gerade so im amerikanischen Bereich gibt es da sehr, sehr schöne Sachen. Zum Beispiel Sculpt ist so eine Comic-Reihe. Wir hatten die getextet? Rick Remender? Oder so?
Mir sagt es irgendwas, aber ich kann es nicht.
Ja.
Sculpt. Haben wir gleich.
Fand ich super.
Ja.
Oder Southern Bastards zum Beispiel fand ich auch großartig. Das gucke ich mal gerade selber bei Skype.
Ja. Ich finde es nicht. Warum finde ich es nicht? Bin ich dumm? Da ist es. Da ist es. Comic-Reihe von Crime Comics Vertigo. Na, wer hat's gemacht? Jason Aaron geschrieben.
Und ah, Jason Aaron.
Guerra.
Genau, Jason Aaron hat es geschrieben und der hat halt auch Southern Bastards, glaube ich, gemacht. Das war auch ein ziemlich tolles Ding irgendwie. Hat mich auch sehr inspiriert. Also diese Sachen, die Ed Brubaker zum Beispiel macht, zusammen mit dem Sean Phillips, die feiere ich total. Das finde ich total großartig. Also Coward, Criminal, wie sie alle heißen. Die machen jetzt gerade so Einzelbänder, die auch ganz ganz toll sind und so. Also sowas finde ich halt total super. Und ich mochte halt auch beim Ed Brubaker diese Geschichten, die er gemacht hat, so Daredevil oder Captain America, die so ein bisschen so, ja, die waren irgendwie so ein bisschen mehr spannend, also spannender als jetzt irgendwie so diese actionbetonten Dinge aus der Konkurrenz irgendwie. Also das ist so ein bisschen Crime-Comic wäre das, wo ich sagen würde, wo ich da am besten aufgehoben wäre.
Cool.
Damit kann man mir immer eine Freude machen.
Okay.
Was ist denn?
Ist es bei dir mit Kirkman und seinen Zombies? Bist
also
du ein Zombie-Fan oder eher nicht so?
Ja, nee, eher nicht so. Also Kirkman habe ich mir irgendwann trotz Zombies gekauft, weil ich The Walking Dead irgendwie interessant fand. Und das war kurz bevor die Serie rauskam, habe ich mir dann mal so einen Schwung von denen gekauft, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt reden alle von der Serie, was ist denn das überhaupt? Ich glaube, ich habe es auch deswegen nicht mitgenommen, weil das so irgendwie so, also der Charlie Adler zeichnet ja doch sehr konservativ, ne? Das ist also jemand, der sehr, sehr ruhig, sehr, so gesetzt, will ich mal sagen, zeichnet. Und der Zeichenstil hat mir nicht gefallen. Und nachher, also spielte das auch keine Rolle mehr, als ich dann drin war. Das Problem bei The Walking Dead, was ich hatte, wo ich glaube ich nicht der Einzige mit war, die Serie hörte irgendwie nicht mehr auf. Und es war so, ja, jetzt hat man das und jetzt wird wieder was Neues entdeckt und jetzt fühlt man sich da wohl und jetzt kommen dann wieder die Zombie-Horden und am schlimmsten ist eigentlich der Mensch. Und das wurde dann immer wiederholt und wiederholt und wiederholt und irgendwann hat es mich dann wieder abgehängt. Dann habe ich meinen gesamten Kirkman genommen und gesagt, prima, eBay, hier ist er. Sei glücklich damit. quasi den gesamten, also alles, was ich von Kirkman hatte, das war noch der Horror-Comic von dem Outcast. Outcast habe ich dann auch direkt mitverkauft irgendwie und den habe ich mir dann aber nachher nochmal nachgekauft, weil tatsächlich fand ich den dann doch sehr geil. Aber jetzt, also The Walking Dead, das habe ich dann auch nicht irgendwie vermisst, weil irgendwie das, also es wurde nichts Neues mehr dazu für mich irgendwie erfunden. Ich bin halt nach dieser Negan kommt und schlägt halt einen der Hauptcharaktere tot. Da bin ich dann irgendwann raus. Das hatte aber nichts damit zu tun, sondern es war einfach so, ja, nee, jetzt auf einmal Zombies, Menschen, die sich in Zombie-Klamotten hüllen und mit Zombie-Häuten durch die Gegend laufen und rumwurmeln und so weiter. Da war ich dann irgendwann raus. Aber prinzipiell, also die Sachen, die der Kirkman macht, der macht, glaube ich, gerade Firepower auch mit Chris Samney. Das ist so eine Kung-Fu-Shaolin-Amerikaner-Versuch-Kung-Fu-zu-lernen-Geschichte. Die finde ich zum Beispiel auch wieder grandios und sagenhaft. Also der,
das hört sich auch spannend an, ja.
Robert Kirkman ist für mich auch einer der ganz guten. Ich lese nicht alles von dem. Es gibt so ein paar Sachen, weißt du, wenn das Humble Bundle wieder mal irgendwie so eine Image-Comics, so 500 Image-Comics für $25 verhökert, dann schlage ich da mal zu. Dann habe ich dann halt das Zeug mal auf dem iPad und lese mir das dann dadurch. Aber das ist eher so, immer eher so reingucken, zum Beispiel Oblivion Song oder sowas, das ist halt nichts, was ich verfolgen würde.
Echt nicht?
Echt nicht, nee.
Okay, krass. Oblivion Song finde ich sogar, also finde ich echt gut. Okay.
Ja.
Bist du ein großer E-Comic-Fan oder?
Nee, überhaupt nicht. Also, E-Comic hat für mich den Vorteil, dass ich den dann, wenn meine Frau dann neben mir im Bett liegt und schläft, dann kann ich das iPad nochmal anmachen und dann im Dunkeln lesen. Das ist irgendwie der große Vorteil.
Ja, gut. Ja.
Oder halt, wenn ich mir so ein Omnibus gekauft habe, wo dann irgendwie, den kannst du nicht im Bett lesen ohne Integralhelm, weil du stirbst sonst.
Fällt dir ins Gesicht, ja, klar.
Genau. da ist dann natürlich der E-Comic super. Ich selber bin da aber ehrlich gesagt nicht so der Riesenfan von irgendwie. Also ich lese tatsächlich E-Comics auch, dann kommt es aber auch, also die haben es dann schwerer, mich zu kriegen. Also, aber dann auch richtig. Also ich habe dann, da habe ich den Texter Ed Brisson oder Ed Brisson für mich entdeckt, der irgendwie so geile Sachen geschrieben hat, da bin ich von Anfang an bis zum Ende drin geblieben, aber bei den meisten E-Comics ist es so, mal kurz reingeguckt und so, okay, alles klar, jetzt weiß ich in etwa, worum es geht. Bei Oblivion Song war das so ein bisschen so ähnlich, da habe ich, glaube ich, die zwei Trade Paperbacks gelesen auf dem Ding. Hat mir auch gefallen, aber wäre jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das würde ich mir jetzt gerne nochmal analog ins Regal stellen. Das gibt's dann aber auch
diese... Ja, gibt immer so Comic-Reihen, ne? Da scheiden sich die Geister. Das ist ja auch so bei Paper Girls zum Beispiel oder bei Saga. Da kenne ich halt auch Leute, mich eingeschlossen, die mögen das. Und dann gibt es halt auch Leute, die sagen, Alter, geh weg mit dem Zeug.
Saga zum Beispiel habe ich irgendwann auch wieder verkauft. Also das war, hat mich über eine gewisse Zeit hat es mich dann gecatcht. Aber irgendwie, das war dann auch nichts, wo ich so, man muss auch Platz im Regal schaffen. Und dann dachte ich mir, nee, komm, also mehr brauche ich davon jetzt nicht. Und bei Paper Girls ist es aber so, das finde ich irgendwie ganz geil. Die ist so schön verrückt irgendwie. Gefällt mir
gut. Ja, allerdings. Ja, vor allem, also das muss ich sagen, bei Brian K. Vaughan, was mir bei Saga halt sehr gut gefallen hat, ist einfach so diese Abstrusität an Zeichnungen teilweise. Also Sachen, wo halt wirklich Sachen gezeichnet werden, wo ich mir dachte, wie kommst du denn da drauf?
Geil, oder? Ja, das ist super.
Ja?
Also das ist...
Wie kommst du auf diesen Maulwurf, der dann irgendwie aber trotzdem, keine Ahnung, Krabbenbeine hat, aber irgendwie dann auch wie ein Maikäfer aussieht? What?
Ja, oder halt diese Typen, die den Fernseher als Kopf haben oder sowas. Ne? Das
ja,
ist so,
genau.
Also da tue ich mich jetzt, also mir wurde das damals ja auch verkauft, als das ist so wie Star Wars. Dann habe ich mir das dann gekauft und dachte auch nur so, da haben wir aber, habe ich anders in Erinnerung, aber es hat mir trotzdem irgendwie gefallen, aber das war jetzt auch kein Comic, wo ich irgendwie dann dran hängen geblieben bin. Es ist halt auch so, dass jetzt bei Splitter gibt es so eine sehr schöne Serie, die heißt, glaube ich, Conquest, handelt halt davon.
Conquest heißt die.
Genau, dass dann eben die verschiedene Welten besiedelt werden durch den Menschen. Da hieß es dann, das ist eine abgeschlossene Miniserie oder Serie in 7 Teilen oder keine Ahnung was.
Nee, sechs
oder sechs, glaube ich. Sechs. Und da hatte ich mich voll drauf gefreut, mir diese 6 Teile ins Regal zu stellen und jetzt geht's weiter mit dem 7. Teil. Und Ende offen.
Echt jetzt?
Ja, was? Genau. Wo ich dann nur so dachte, boah, nee, also dann werde ich das Zeug, was ich gekauft habe, werde ich nehmen und wieder verkaufen, weil ich einfach keine Lust und keinen Platz im Regal habe, das wieder mit so einer Ongoing-Serie irgendwie zu füllen. Und das ist halt, damit...
Ach komm, echt jetzt?
Ja.
Das versaust du mir gerade meinen Abend, ey.
Ja, es tut mir sehr leid. Also ich habe das sehr gerne gelesen und würde es wahrscheinlich auch gerne weiterlesen, also, aber... Das ist für mich jetzt auch keine Serie, die ich irgendwie bis zum bitteren Ende im Regal stehen haben möchte. Also das
nee, dafür wird sie wahrscheinlich dann zu unwichtig. Also da hast du recht, ja. Also das verstehe ich auch, weil wir haben jetzt auch, ich habe 3 gelesen, nee, oder 4. Und irgendwas da Drops für mich dann auch gelutscht, weißt du? Weil die Menschen kommen da an und dann hast du halt paar Hoverbo und dann ist das Ding auch wieder gegessen, ne? Und das wiederholt sich halt jetzt auch irgendwie.
Zumal sich, glaube ich, jetzt auch die Zeichner und Autoren wiederholen. Also das hätte ich ja noch ganz toll gefunden, wenn jeder so seine eigene Blickwinkel darauf irgendwie hätte. Aber jetzt ist es, ich weiß nicht, damit tun sie mir jetzt keinen Gefallen, um es kurz zu machen.
Das ist halt jetzt bei der Conan-Geschichte vom Splitter Verlag zum Beispiel so, die ich recht geil finde, habe ich auch jeden Band, der bis jetzt erschienen ist, hier. wir reviewen das ja auch alles und da waren echt wirklich ganz tolle Sachen dabei, aber auch halt, den letzten, den ich jetzt gelesen habe, war die Menschenfresser von Zamora, glaube ich. Eine furchtbar schlechte Geschichte, also wirklich furchtbar schlecht. Die Frau ist durchgehend nackt in dem Ding halt. Ich meine, wer auf Brüste und Nippel steht, ist da gut aufgehoben, aber überhaupt keine Tiefe in der Story, gar nichts halt. Und im Nachhinein, das halte ich den Splitterbänden halt immer sehr zugute, kommt dann die Erklärung, wie diese Geschichte erstanden ist, wie das überhaupt zu der Geschichte gekommen ist, was Howard sich dabei gedacht hat, warum er es so gemacht hat. Ne? Und das auch bei dem Menschenfresser von Zamora steht da dann auch einfach drin, weil er musste mal wieder was verkaufen und in diesem Pulp-Magazin oder wie hieß denn das wieder, dieses Magazin, wo er immer verkauft hat, ne, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, die wollten halt seine tiefgründigeren Geschichten oder die Geschichten mit ein bisschen so erhobenen Zeigefinger, so Kritikgeschichten, wollten die halt nicht verkaufen, ne? Die wollten die nicht abdrucken und dann musste halt manchmal einfach so ein, ja, keine Ahnung, so 0815 Brüste-Geschichte her halt, ne? Und das ist halt auch so eine. Aber die, um den Kreis wieder zu schließen, ist ja zumindest abgeschlossen in, jetzt weiß ich es nicht genau, ich glaube 12 Bänden oder so. Aber was ich halt da geil finde, genau, jetzt komme ich wieder auf den Ding zurück, dass halt tatsächlich jeder Band halt von einem anderen Autoren und von einem anderen Zeichner ist. Ne? Und das finde ich schon sehr cool. Das hat für mich einen hohen Mehrwert.
Also was ich geil finde, wir haben ja im Next Art Verlag vor 2 Jahren hatten wir da, glaube ich, 15-jähriges Bestehen gefeiert. Da haben zusammen mit so einem, also alle Zeichner und Texter haben sich da mal so zusammengehockt und dann haben wir so eine Art Sing My Song gemacht. Da haben wir ein Magazin oder so ein kleines Trade Paperback gemacht. Und haben dann die Serien getauscht. Und das war natürlich auch so jetzt im Hinblick darauf, hier so Zeichner- und Texter-Teams, die sich dann auch abwechseln und so weiter. Und das war für mich total toll, eine Comicserie von mir von einem anderen Zeichner interpretiert zu sehen. Cool. Und umgekehrt natürlich für die anderen auch, was, und ich habe mich dann auch aus meiner Komfortzone raus bewegt, was zu machen, was irgendwie von anderen irgendwie gezeichnet oder getextet wurde. Und das ist so eine Sache, das finde ich schon so geil. Also so verschiedene Interpretationen von einer und derselben Sache. Das finde ich sehr, sehr spannend. In der Form waren das mehrere Kurzgeschichten. Ich bin ja auch aktiv gewesen in dieser Helldrawing-Community, die einmal im Jahr zu Halloween einen Comic rausgebracht hat, in dem eine Geschichte erzählt wurde, wo jeder Zeichner seine Seite und seinen Stil gemacht hat. Dann kannst du dann liest du eine sehr stringente Geschichte, aber eben in unterschiedlichen Stilen irgendwie. Und solche Sachen, so Experimente finde ich eben spannend. Und ich komme deswegen jetzt auch, also ich springe gerade deswegen so ein bisschen auf das Thema an, weil ich ja auch den Matt Eagle zeichne, dieses 80er-Jahre-Action-Vehikel, also eine lesbare Videokassette all der Filme, die man in den 80er-Jahren nicht gucken durfte. Und ich hatte mir jetzt so überlegt, und das werde ich auch noch in irgendeiner Form noch so ein bisschen in eine Form bringen, ein Heft zu produzieren, wo ich gar nicht mal so sehr der Texter und Zeichner bin, sondern das anderen Leuten überlasse, wo es um Trailer geht. Also im Prinzip das, wenn du dich an die Grindhouse-Filme von Rodriguez und Quentin Tarantino erinnerst, die haben da zwischen den beiden Filmen diese Fake-Trailer gehabt. Und das möchte ich eigentlich. Ich möchte ein ganzes Heft haben mit Fake-Trailern zu Horror-, Action-, Liebes-, Superhelden-Filmen aus den 80er Jahren. Von eben Zeichner, Freunden, Kollegen in Szene gesetzt. 1-2 Seiten lang. Weißt du, sowas wie eine eigene Version von Chucky die Mörderpuppe oder sowas. Also dass man sowas mal irgendwie so hat und ich, das ist halt noch nicht so richtig spruchreif, aber ich werde dann auch die einzelnen Leute dann eben auch angehen, dass man dann eben dann so am Ende so zwischen, keine Ahnung, 15 und 20 Geschichten dann hat, die 1 oder 2 Seiten haben und eigentlich nur der Trailer sind, also nur eine Idee von der Geschichte verkaufen, gar nicht so sehr die Geschichte an sich. Und das wäre dann für mich so eine schöne Sache, um den ersten Matt Eagle ad acta zu legen und dann den Nachfolger Matt Eagle, den es dann geben wird, in Angriff zu nehmen.
Okay.
Der dann auch heißen wird Matt Eagle Returns. Und ein 1A Rambo 2 Spoof werden wird.
Okay, geil. Sehr schön.
Genau.
Ah, das ist cool.
Und danach wird es dann Son of Matt Eagle geben. Das ist sowas wie der Kindergartenkopf oder der Babynator. Also so Actionheld muss sich um ein kleines Kind kümmern und es wird sehr lustig in Anführungszeichen.
Ja.
Und abschließend werde ich dann die Reihe mit Matt Eagle 2000. Das spielt dann in der Zukunft.
Sehr schön.
Ja, freue ich mich auch schon drauf.
Das hört sich auf jeden Fall alles sehr gut an.
Das wird dann ein schöner Omnibus werden, den ich dann über Kickstarter oder sowas crowdfunden werde und dann.
Ja. Ja. Ich meine, du, warum nicht? Ich denke, so Crowdfunding und Kickstarter ist eh, glaube ich, auch eine coole Nummer, wo man sein Comic, glaube ich, ins Leben rufen kann. Ich meine, wenn ich jetzt an Claudia Schmidt denke, die Myr gemacht hat, oder Hunter of Dreams, das habe ich damals auch unterstützt. Also ich bin bei sowas auch zu haben halt, also als so zu unterstützen, das mache ich gerne, weil, ja, das ist einfach, ich finde das geil, dass auch der Künstler da dadurch eben die Chance hat, sein Projekt, sein Comic halt ins Leben zu rufen. Wie ist es bei dir? Wie stehst du zu Kickstarter und so?
Also ich unterstütze da sehr viele Projekte, gerade aus dem Comic-Bereich. Das ist halt super interessant, was man da so irgendwie sieht. Ich bin natürlich ein Fan des haptischen und ball manchmal so ein bisschen die Fäuste in der Tasche, wenn ich so sehe, was ich dann so an Versandkosten zu berappen habe. Das geht dann ja leider auf keine Kuhhaut. Dann ist es ab und an auch nur dann die digitale Ausgabe, die ich dann trotzdem auch sehr gerne unterstütze. Das ist dann natürlich auch ein bisschen preiswerter. Oder ich schlage halt auch richtig zu, also dann wirklich das volle Programm. Also da, worauf ich keinen Wert lege, das ist dann aber auch eher so mein Ding. Ich brauche keine eigene Zeichnung. Es muss auch nicht zwangsläufig signiert sein. Aber wenn die da zum Beispiel sowas sagen wie, ja, es gibt das kleine Buch und das gibt's noch im Überformat, dann kriegen sie mich mit dem Hardcover-Überformat und der Spotlackierung irgendwie auf dem Titel. Weil ich finde ein schönes Buch halt toll. Wie gesagt, ich stehe jetzt nicht so sehr drauf irgendwie, ich muss auch nicht zwangsläufig in der Danke-Section da irgendwie erwähnt werden oder als Charakter im Hintergrund zu sehen sein. Das finde ich zwar schön, dass man das machen kann, aber das ist nicht meins. Aber wenn ich dann die Chance habe, über Kickstarter so einen richtig geilen Brocken zu erwerben, der wirklich auch richtig cool ist, wo sich jemand irgendwie Mühe gemacht hat, das vernünftig drucken zu lassen, auf vernünftigem Papier, mit einem Kapitelband und einem Lesezeichen und ich weiß nicht was. Ja. Daran habe ich dann halt Spaß. Also ja, sowas unterstütze ich.
Ja, ich hatte auch Ralf Singh und Hannes Radke hatte ich jetzt unterstützt, hier bei The Impure heißt es. Da war ich auch dabei und dann hatte ich mir aber schon auch dann hier das Variant-Cover gegönnt und so. Das sind auch so Sachen, da denke ich mir dann auch so, ja, das kommt, ey, Alter, geil.
Ja, aber das zum Beispiel, also gerade auch, der Ralf hat ja auch Zinnober gemacht da und so.
Genau,
und,
richtig,
und, ja. Das ist halt schon toll, also diese Möglichkeit, irgendwie das irgendwie auch unters Volk zu bringen. Also ich habe mich da auch sehr drüber gefreut. Ich habe halt auch alle diese drei Bände von ihm da so unterstützt und ich stehe halt auch auf den Zeichenstil von dem Hannes Radke total. Also ich mag das sehr gerne, der leicht angemangert um die Ecke kommt. Also es gefällt mir schon gut. Der Ralf hat da koloriert, der Marc Schmitz hat da das Lettering gemacht. Das ist alles irgendwie wunderbar aus einem Guss, gefällt mir richtig gut. Ich muss allerdings gestehen, dass ich es noch nicht zu Ende gelesen habe. Ich habe da nur meine Nase mal reingehängt und fand's schön. Aber es liegt halt leider auf dem Stapel von ungelesenen Gedöns, der ungefähr so hoch ist wie der Turmbau zu Babel.
Es geht mir auch so, ich habe hier auch noch, ich muss noch so viel Zeug lesen. Ich habe noch so viel Zeug hier rumliegen, weißt du, dann noch ein Band von Invincible, das sind ja auch so ätzende Schinken teilweise. Und dann am liebsten mag ich Monster, der Michael hat schon gelesen, ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe bloß mal so durchgeblättert und denke mir so, oh, Alter, wow. Geil, muss ich noch lesen. Ja, aber der Stapel ist immer sehr, sehr hoch und die Impio liegt da auch noch drauf.
Ja gut, ihr macht das ja natürlich auch professionell, dass ihr euch da mit der Materie da so auseinandersetzt und dann eben auch die ganze Sache reviewt. Sprich, man hat da natürlich auch eine etwas professionellere Herangehensweise. Comics
weiß
bei mir...
ich gar nicht. Ich will das gar nicht so sagen, weil ich bin auch bloß ein Typ, der die Dinger halt liest halt und gibt dann meinen Senf ins Internet ab und wen es interessiert, der schaut sich's halt an und wen es nicht interessiert, ja mei, der schaut es halt nicht an.
Was ich halt immer super finde, ist, wenn man halt jemanden findet, der, also von dem man halt in etwa weiß, wie er tickt. Also ich lande auch immer wieder irgendwie bei Geekeriki und gucke dann mal wieder, was habt ihr da so gemacht? Weil, also ist ja auch so, manchmal sind wir da gar nicht auf derselben Wellenlänge, ja. Aber
ist doch völlig in Ordnung, ne?
Eben, total. Und das ist ja gerade irgendwie auch das Schöne. Oder jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du den Tillmann Kurt? Der, den finde ich, der ist auch so unfassbar so sympathisch. Den habe ich irgendwie vor ein paar Jahren mal in Aachen kennengelernt. Der macht ja auch viele Reviews, hat auch für die Comic-Szene einiges gemacht und ist ein, hat auch schon bei mir gepennt und so, ist ein super netter Typ. Und der macht halt auch so interessante Reviews irgendwie, die nicht unbedingt immer meiner Meinung entsprechen, aber wo ich dann halt auch die Herleitung verstehe. Und das ist halt, das ist bei euch so, das ist bei ihm so. Und manchmal ist es so genau, dann spricht er das aus, was ich auch so gedacht habe irgendwie. Das gefällt mir irgendwie auch. Also ich finde das irgendwie auch ganz schön, dass man da auch so sieht, da kümmern sich auch Leute so ein bisschen um die Aufarbeitung, weil ihr seid eventuell dann ja auch, nennen wir es mal, Entscheidungsverursacher bei jemandem, der sich mit dem Gedanken trägt, jemandem anderen zum Beispiel einen Comic zu schenken. Und wenn der da irgendwie über eine Review stolpert, die irgendwie gut oder auch die eben schlecht ist, dann wird er sich dafür oder dagegen entscheiden. Das finde ich ist zum Beispiel echt eine Entscheidungshilfe auch für jemanden, der sich mit einer Materie eben nicht so auskennt.
Ist zwar, komischerweise ist das immer so, für mich immer so unglaublich, wenn ich das immer höre oder lese, wenn einer dann unter eine Review bei uns schreibt so, hey geil, danke für die Review, jetzt kaufe ich mir den Comic. Und dann denke ich mir auch immer, oh krass, jetzt haben wir echt dazu beigetragen, dass er sich diesen Comic kauft. Ne? Ich check das immer gar nicht. Weil, wie gesagt, es hört sich vielleicht immer so, keine Ahnung, das sagt er halt jetzt so, damit er irgendwie das so sagt, aber weißt du, wir sind halt zwei Typen, die gerne Comics lesen und dann unsere Meinung ins Internet ballern, weil wir es können. That's it. Ja. Ich will eigentlich überhaupt niemanden beeinflussen oder sowas, aber das resultiert halt auch daraus, ne? Und das muss ich auch immer für mich selber ein bisschen bearbeiten oder verarbeiten, so sollte man sagen.
Ja. Es ist halt so. Es gibt ja nun diesen nennen wir es mal, Beruf des Influencers, der da ja irgendwie für Gott und die Welt dann irgendwie sein Gesicht irgendwie in die Kamera hält. Und ich persönlich empfinde das als, also ich habe es am Anfang sehr interessant gefunden, dass es tatsächlich so ist, dass die sich dann irgendwann auch selber Influencer genannt haben. Das ist ja nichts anderes als zuzugeben, dass man halt einen Scheiß darauf gibt, was man verkauft. Hauptsache man verkauft es irgendwie. Es wird ja immer gesagt, ja, es muss schon zu meinem Channel passen irgendwie, wird ja immer gerne gesagt. Aber das ist ein Scheiß. Ja, eben. aber gerade bei so einem, ich meine, ihr habt es ja einfach und schwer zugleich. Das Medium Comic ist in Deutschland echt dünn besiedelt, spitze Zielgruppe. Reich werden kann man damit sowieso nicht. Das heißt, man muss Leidenschaft dann reinkippen. Und entweder du machst Comics oder du liest Comics und sprichst drüber. Das sind so diese beiden Kanäle. Und bei mir ist es halt so, ich habe mich dann halt irgendwann mal fürs Comic machen entschieden. Ja. Bin aber ansonsten auch genauso derselbe normale Typ, auch wie alle anderen auch irgendwie. Ich finde Comics geil, ich lese Comics gerne, ich lasse mich von Comics gerne beeinflussen, ich lasse mich von euch als Comic-Influencern beeinflussen, mir einen Comic zu kaufen oder nicht zu kaufen oder mir eine Meinung darüber irgendwie zu bilden. Ich habe mir auch schon mal einen Comic gekauft, weil der so verrissen wurde, das war jetzt nicht von euch, sondern von irgendeinem Rezensenten vom Tagesspiegel, dass ich das kaum fassen konnte, dass ich mir den gekauft habe, wo ich nur gedacht, nach dem Lesen dachte... Zu Recht.
Das ist ja auch geil halt.
Ja, ne? Ja. Es ging halt um die neuen Comics von Bruno Brasil.
Sagt mir nichts.
Bruno Brasil ist, ich glaube, in den 60er, 70er Jahren eine entstandene Abenteuerserie von dem Vance gezeichnet, der auch später 13 gezeichnet hat.
Okay.
Und getextet von, wie heißt denn der Typ nochmal? Es wäre sehr traurig, weil er hat irgendwie alles getextet, was irgendwie so, unter anderem Albert Enzian hat er getextet. Und hier, da werde ich ihn jetzt auch finden. Den hat er auch gezeichnet, aber alle anderen
hier jetzt... Brasil, Zeichner William Wands,
Verlag Lombarde. Genau, und...
Ja, die Texter werden immer ganz vorne mit angegeben.
Das ist aber echt eine Unverschämtheit. Auf Wikipedia gibt es einen Albert Enzian. Michel Renier, Greg, klar, der Greg.
Ah, okay.
Ja, genau. Deswegen, also mea culpa. Ich kenne seinen Namen und huldige ihm auch, weil er ist ein toller Texter gewesen. Aber jetzt ist er mir gerade... Nee, man wird ja auch älter.
Und passiert schon mal.
Ja, es kommen viele Namen rein und andere werden von der Platte gelöscht. Und der Greg ist also einer der der eben auch für das Magazin Pilot damals viel gemacht hat und unter anderem eben auch diese Bruno Brasil, diese Agentengeschichte. Und der William Barnes hat das halt toll gezeichnet und was das Besondere an dieser Agentengeschichte ist, dass das Team Kommando Kaiman von Bruno Brasil irgendwann fast komplett ausgelöscht wird. Also da werden fast alle Hauptcharaktere getötet. Und das ist schon eine ziemliche Ansage, auch für so einen Comic.
Eine krasse irgendwie. Nummer, ja.
Genau. Klar. Und der Nachfolgecomic kann weder inhaltlich noch zeichnerisch damit halten. Und das ist wirklich, muss man sagen, der Comic ist richtig schlecht. Ja. Aber ich habe ihn
also mir gekauft. Also es war zu Recht verrissen.
Ja, ja, es war zu Recht der Verriss, genau.
Aber du hast ihn gekauft.
Ich habe ihn gekauft, ja. Also es hat mich dann doch irgendwie erwischt.
Du, bei uns ist es halt auch tatsächlich so, und das halten uns auch viele zugute, dass die immer sagen, ja, ihr seid so real und so. Dann sagt, ja, wir sind halt wir. Also warum soll ich mich verstellen halt? Wenn ich den Comic nicht gut finde, dann sage ich das auch, aber ich begründe auch, warum ich den Comic nicht gut finde. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, ne? Weil es gibt auch viele die draußen, die einfach alles feiern, die finden alles toll. Und dann sage ich mir auch immer so, okay, kannst du machen. Ist halt dann, weißt du, dann findest du halt einfach alles toll, was es gibt.
Geschmack ist zum Beispiel sehr subjektiv und ich finde gerade beim Humor lässt sich das irgendwie festmachen. Ich habe ja mit Cartoons angefangen und also School Peppers ist so die Cartoon-Reihe, die habe ich 2010 so ein bisschen ins Leben gerufen, habe sie damals auch regelmäßig befeuert. Mittlerweile sind die so ein bisschen meiner Comic-Leidenschaft gewichen, aber ich habe jetzt wieder so entdeckt, meine Liebe zum Cartoon, habe wieder angefangen zu zeichnen. Und da ist es so, da kann wirklich, also viele Leute, die ich kenne, können darüber nicht lachen. Also meine Eltern, ich hatte einen Cartoon gezeichnet, sehr autobiografisch, ne, auf der Toilette, Eisentabletten machen einen komischen Stuhl. Und richtig, und meine Frau meinte nur so, was ist denn daran lustig? Und meine Eltern wiederum hatten diesen Cartoon gefunden und ich habe mit denen gerade telefoniert, da guckten die sich den an. Das Telefonat musste 5 Minuten unterbrochen werden, weil die sich einfach so bekringelt haben vor Lachen. Und deswegen, also Humor ist extrem unterschiedlich, der Geschmack ist extrem unterschiedlich und es gibt Leute, die finden dann halt, keine Ahnung, eben können sich bei Spider-Man aufgehoben finden oder bei eben, wie ich jetzt, bei Crime-Comics oder eben Linie Claire oder eben diese alten Abenteuergeschichten aus dem Lenin-Verlag vom Hans-Rudi Wäscher oder sowas, wo ich zum Beispiel überhaupt nicht so richtig so drankomme. Aber ich finde das gut und ich finde, das ist auch schön, wenn du dich mit so Leuten auf den Festivals, die es ja leider aktuell nicht gibt, unterhalten kannst und man so merkt, man teilt eben diese Leidenschaft. Und die erzählen dir dann, wie es dann war, als sie dann damals Nick der Weltraumfahrer zum ersten Mal für sich so entdeckt haben. Und dann fühlst du dich daran erinnert, wie du damals an der Tanke Lucky Luke gekauft hast. Also ich finde das toll.
Das ist schön, ja. Das ist eine schöne Anekdote, ja. Das ist echt toll.
Ja, so ist das. Hast du einen Lieblingscomic eigentlich, wo du sagen würdest, das ist jetzt mein... Den möchte ich mit auf eine Insel nehmen.
Boah. Ja, naja, ist schwierig. Also ist tatsächlich echt schwierig. Leider müsste ich ein paar mitnehmen. Weil, also, einer der Comics, die ich auch immer gerne empfehlen würde, wäre so Black Set zum Beispiel. Black Set ist für mich ein Comic, den sollte man gelesen haben. Weil er erstens von seinen Zeichnungen her unheimlich schön ist. Also, ich mag dieses, wie nennt man das wieder? Das Genre?
Anthropomorph,
genau. Also, das finde ich sehr schön gemacht und auch der Zeichner, ich meine, der kommt von Disney, das sieht man auch einfach, das ist wirklich sehr schön. Aber dann haben wir eben diese Gesellschaftskritik verarbeitet mit Crime auch halt, ne, mit Crime Noir.
Ja.
Und das finde ich halt sehr geil halt. Also das ist ein Comic, den finde ich sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite haben wir dann Lock and Key zum Beispiel, finde ich auch sehr geil. Ist auch eine tolle Geschichte, die ich, das Ende fand ich nicht so geil, aber trotzdem, der ganze Aufbau bis zum Ende fand ich sehr schön. Und Gung Ho finde ich halt auch sehr gut.
Oh ja,
Gung Ho ist so eine Sache, die würde ich auch gerne immer empfehlen. Oder halt auch, das ist aber dann schon wieder so das Typische, wo ich dann so durchgucken kann und kann dann sagen, ja, okay, I Hate Fairyland finde ich geil, ist aber eine völlig andere Nummer halt, ne? Oder Dick Madame, die lachte.
Oh, das war den Comic, den hatte einer den am Stammtisch gekauft. Und ich guck so rüber. Also es gibt so ein hier im Großraum Frankfurt so einen Comic-Stammtisch. Comic-Cookies kommen da auch so her, vielleicht kennst du die.
Ah ja, okay.
Und ich gucke nur diesen Dick Madame die lachte Comic an und denke mir nur, wie geil ist, wie sieht, also allein schon wie das Cover aussah, fand ich großartig.
Und ein dann, Strauß, wo ein Menschenauge aus dem Stapel hängt. Ja, ich meine auch so,
what? Und das so ein bisschen in diesem grunchig gebrauchter Optik und so.
Ja.
Alles super. Und dann habe ich mir den gekauft. Und das, der war ja auch echt so anders. Das ist ja so, ne, kurz, ein Mann bringt seine Frau um.
Und die kommt immer wieder?
Genau, und die kommt wieder. Und die ist dann wieder, also er bringt sie um, verscharrt ihren Körper oder schmeißt sie in den Brunnen oder keine Ahnung was.
Brunnen schmeißt er sie und hebt die Zähne auf.
Genau, und
er fährt dann, die Zähne liegen auf dem Ding, auf dem Pickup hinten drauf. Die steckt er sich dann ein, genau, sowas.
Und er fährt dann nach Hause und da steht dann halt seine Frau und wartet auf ihn. Und das ist dann so, hä? Und das ist der, also ich fand das wahnwitzig. Also ja, ist ein richtig.
Also das war ein Comic. Das war auch so ein Comic, wo ich mir also am Ende dachte, what the fuck did I just read? Ich habe keine, was habe ich da, was war das denn jetzt? Was war das für ein Trip? Geil. Und ich kann es auch nicht wirklich erklären, was so die Moral von der Geschichte, keine Ahnung. Also auf jeden Fall hat in dem Comic jeder bekommen, was er verdient, finde ich zumindest. Aber Alter, what?
Ja, also wenn sowas verfilmt worden wäre oder werden würde, dann würde ich mir sowas wie Mandy mit Nicolas Cage dann dazu vorstellen. Also so ein bisschen so überdreht, vordergründig, geradlinig, aber wenn du es dir näher anguckst, absolut verrückt. Also tolles Ding irgendwie. Gefiel mir sehr gut, ja.
Ja, wie gesagt, Gung Ho finde ich sehr geil. Also das ist eine Sache, die hat mich auch total, also der Zeichenstil und sowas.
Irre, ja.
Ja, ganz krass. Auch ganz, ganz viele Details in dem Comic. Panini-Abziehbilder auf irgendeiner Schrankwand, keine Ahnung, eine Tapete, die ich selber irgendwo schon mal zu Hause gesehen habe. Und wunderschöne Brüste, wenn man das mal so sagen darf. Also ich habe noch nie so schön gezeichnete Brüste gesehen, keine Ahnung. Also finde ich gut. Wir wollen jetzt hier nicht brustaffin werden, aber, ne, aber das ist halt so eine Sache. Also Gideon Falls natürlich, ne, ist auch so eine Geschichte, wo ich halt, oder Blast. Hast du Blast gelesen?
Nee, der hat mich bisher noch nicht so gekriegt, aber
eine ganz, ganz krass, also Blast ist auch, also psychologisch irgendwie ganz derbe Nummer halt. Also der wird auch von Band zu Band einfach krasser und die menschlichen Abgründe, immer wenn du denkst, der menschliche Abgrund kann nicht tiefer werden, Alter, dann haut dir Blast so richtig eine ins Maul.
Na schön, also dann, ich werde ihn mir mal merken.
Kein Feelgood-Comic,
Ach, darum geht's ja auch gar nicht. Also ich habe
manchmal hat man so Dinge, ja.
Ich habe für mich so, also immer wenn, es gibt ja manchmal so die Sache, Bücher, Filme, die können einen ja noch so bewegen, aber Comics können das eigentlich nicht. Und dann widerspreche ich dann immer. Und mein Lieblingscomic ist halt von Paco Roca, Kopf in den Wolken. Das ist ein spanischer Zeichner und Texter, der, weiß jetzt gar nicht, den deutschen Verlag irgendwie, wahrscheinlich wird es dann sowas sein wie Reprodukt oder Edition Moderne oder, wahrscheinlich ist es Reprodukt. Oder Avant. Und die Sachen, die der da macht, das ist, also der zeichnet wunderbar, fast schon in Linie Claire irgendwie. Und dieses Kopf in den Wolken behandelt einen Alzheimer-Fall, ein alter Mann, der eben Alzheimer hat. Und die Gesichter verschwinden dann, wenn er so guckt und so. Also das ist wahnsinnig. Also als Cover ist auch so, ich glaube, er guckt im Zug aus dem Fenster, hat einen offenen Kopf und da fliegen so die Erinnerungen raus, wie so Fotos. Ja. Und das ist also toll. Also wirklich auch so sehr zu empfehlen. Und das ist so ein Comic, der macht es schon traurig und glücklich gleichzeitig. Das war so, wo ich sagen muss, das ist dem sehr gelungen. Und Paco Roca ist generell auch so, sehr zu empfehlen. Der hat auch noch den Sommer des Zeichners gemacht, der jetzt, glaube ich, neu erschienen ist im Hardcover, der so ein bisschen in der Franco-Diktatur spielt, so ein bisschen so als Gegenentwurf vielleicht zum Bullpen aus den USA, wo dann eben die spanischen Zeichner, unter anderem spielt auch eine nicht allzu kleine Rolle der Ibanez, der die Clever und Smart erfunden hat. Der spielt halt auch so eine gewisse Rolle dabei und so. Das ist schon sehr interessant, was der macht. Auch ein bisschen historisches Wissen vermitteln. Fand ich dann auch. Also kann ich dir auch sehr ans Herz legen, wenn du ihn noch nicht kennen solltest. Macht auch Spaß.
Sehr gut. Was mich auch sehr beeinflusst, das beeinflusst nicht, aber was mich halt wirklich, wie sagt man, was mich halt berührt hat, genau, berührt ist das Wort, ist zum Beispiel der Comic Hamann, ne, von Per Meter und Isabel Kreitz zum Beispiel über den Massenmörder Fritz Hamann. Am Anfang erstmal die Zeichnungen, ne? Also finde ich ganz krass halt, ne? Also die so toll gezeichnet und dann liest du halt diesen Comic durch und dann blätterst du so die vorletzte Seite um und dann kommt halt das echte Bild von dem Hamann, ne? Und du denkst dir so, fuck, ey, das ist halt echt, das ist halt einfach krass, ne? Also das war auch so eine Sache, wo ich sagte so, wow, krieg ich Gänsehaut, ne? Das
ja, gefiel mir auch super. Also war toller Comic, ja, auf jeden Fall.
Oder was wir jetzt auch letztens erst hatten, war die Reise des Marcel Grob zum Beispiel.
Ja, habe ich jetzt ein Cover zu im Kopf. Ich habe es nicht gelesen, aber das ist das mit den Soldaten, wo er sich so umdreht auf dem Cover, oder?
Da geht es darum, dass, genau, da geht es darum, dass in Lothringen, also dass damals junge Franzosen halt zwangsrekrutiert wurden in die Waffen-SS. Mhm. Und auch ganz, also der Comic fängt halt so an, dass man ihn als alten Mann sieht, der in einem Büro sitzt, wo halt hingerufen wurde, wo er dann so ein ja, so eine Art Staatsanwalt ihn verhört halt, ne? Weil sie, also zeigen ihn dann halt diesen Soldatenausweis und sowas. Und er sich halt, also ich will es ja nicht spoilern, deswegen halte ich mich jetzt mal nur grob dran, wo er halt mit dieser Tatsache nochmal konfrontiert wird, dass er halt in der Waffen-SS gedient hat und wie es dazu kam. Und dann arbeitet er so halt, also arbeitet der Leser halt nochmal das Leben von Marcel Grob auf. Und das war auch ganz krass, weil vor allem ich wusste auch gar nicht, dass es Zwangsrekrutierungen gab halt, ne? Dass tatsächlich französische junge Männer zwangsrekrutiert wurden in die Waffen-SS. Also das war für mich völlig neu und das war auch krass, wo ich sage, okay, das finde ich sehr, sehr interessant und ist toll, dass es diesen Comic gibt. Und da hatten wir einige, Freistaat Flaschenhals zum Beispiel auch. Das ist auch so ein Ding gewesen, wo ich nicht wusste, dass das jemals so existiert hat. Dass es da einfach so ein Zwischending gab damals zwischen Deutschland und Frankreich, ne?
Ja.
Politisches total das Pulverfass war.
Ja, das oder ist auch, was? Auch total geil, weil ja? Das war nämlich ein Freund von mir, hat da geheiratet, also das da in, dem, okay. in dem Bereich. Und ich lief so an dem Schild vorbei, Freistaat Flaschenhals, und da hatte der Bernd Kissel den noch nicht zu Ende gezeichnet. Und er hat aber immer wieder Updates gepostet und so, dann habe ich mal ein Foto, habe ich ihm dann mal ein Foto davon geschickt, dass ich da gerade mittendrin geil. Stand irgendwie. Geil. Total faszinierend. Hätte ich aber auch, ich wäre dran vorbeigegangen, hätte ich das von dem Comic nicht gewusst und so. Und das, also es ist halt so, oder nimm den Comic, das ist eine Literaturadaption, im Westen nichts Neues, der ist ja vor ein paar Jahren auch mal im Splitter Verlag entschieden, ist aber so mehr so eine Bildtextcollage irgendwie. Also ich finde das schon nicht unwichtig, dass man eben auch so Historisches nochmal irgendwie nimmt und nach vorne holt. Im Zwerchfell Verlag hat da auch so ein paar Sachen gemacht, die ganz interessant waren, so dieses Ost-West-Spion-mäßige irgendwie, was es damals so gegeben hat und so. Also das ist halt auch irgendwie, das macht Spaß so, sich auch damit zu beschäftigen. Absolut, ich muss selber sagen, ich bereite gerade aktuell, also eigentlich im letzten Jahr vorbereitet, jetzt liegt es ein bisschen brach wegen Corona, eine deutsch-deutsche, auch so ein 365-Tage-Panel-Comic, eine deutsch-deutsche Geschichte aus den 70er Jahren. Kennst du die Serie Die Brücke, wo irgendwie zwischen, ich sag mal, Dänemark und Schweden auf der Brücke einen Leichnam gefunden wird und die beiden, Dänemark und Schweden arbeiten Hand in Hand, um dann den Mord sozusagen aufzuklären. Das war so ein bisschen die Inspiration hinter dieser deutsch-deutschen Geschichte, weil es wird sowas sein, dass eben auch quasi in den 70er Jahren alte Freunde wieder zusammenkommen. Der eine ist im Osten geblieben, der andere im Westen getürmt. Hm. Beide bei der Polizei, beide müssen den Fall aufklären. Und das ist halt so ein Ding. Da wollte ich mir aber vor Ort, also ich, du siehst es nicht, ich gucke gerade auf so einen halben Meter Bücher mit DDR-Polizeiuniformen und so Zeug.
Ah, okay.
Ich wollte mir aber vor Ort noch ein Bild machen. Da gibt's also auch so Grenzlandmuseen und so, die man sich angucken kann. Ich wollte es dann auch mal so ein bisschen mit einer Moped-Tour verknüpfen, dass man da einfach mal so langfahren kann und so, aber das ist halt in Zeiten von Corona jetzt erstmal aufgeschoben geworden.
Ja, aber das hört sich richtig cool an. Das hört sich echt geil an.
Ja, übernächstes Jahr dann irgendwann. Mal gucken.
Ja, das ist eh so. Ich glaube, das Einzige, ich weiß gar nicht, also es kann natürlich jetzt völlig falsch sein, ihr könnt es auch mal in die Kommentare schreiben oder so, oder du kannst mich jetzt gleich berichtigen, so wirklich so Aufarbeitung, deutsch-deutsche Geschichte, DDR, BRD, comic-technisch fällt mir gerade nicht so viel ein. Also das Einzige, was ich jetzt erst gelesen hatte, war, jetzt erst, ich sag immer dauernd, was ich jetzt erst gelesen hatte, das ist, war auch schon wieder, keine Ahnung, Alter, letztes Jahr oder so, war der Comic In einem Boot.
Genau, den hätte ich jetzt auch genannt.
Aber den fand ich halt in der Hinsicht, Wir haben aber in der Review, ich fand ihn nicht gut, ich kann es ja sagen, ich habe es in der Review auch gesagt, ich fand ihn tatsächlich nicht so geil, weil für mich war das dann eher so eine Coming-of-Age-Aufarbeitungsgeschichte der Jugend einer Sportlerin halt. Und ich hatte mir was anderes drunter erhofft einfach, ne, tatsächlich. Und für mich kam das Thema DDR und das Zusammenführen dieser Sportmannschaften oder sowas, das kam für mich einfach viel zu kurz in den ganzen Comic und daher fand ich ihn auch gar nicht so geil. Und das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen das Thema angeschnitten hatte, aber auch nicht wirklich, das war Nieder mit Hitler zum Beispiel. Bei Nieder mit Hitler ging es ja darum, dass ein Pastor von seiner Jugend und Kindheit im Dritten Reich erzählt und wie sie so eine Art kleine Zelle aufgebaut hatten, die halt das Regime stürzen wollten, aber dann entdeckt wurden und tatsächlich nur mit sehr viel Glück überlebt haben. Und er später dann aus diesem Dritten Reichsregime in das DDR-Regime gekommen ist halt, ne? Und das ist aber auch nur ein bisschen angeschnitten. Ja, aber so fällt mir nichts ein. Fällt dir da irgendwas ein, was es da gibt irgendwie?
Also aktuell würde ich auch jetzt nicht ja sagen können. Es gibt bestimmt, also wahrscheinlich gibt es auch, ich habe ja viele Bekannte auch, die im Bereich Comics im Osten aktiv sind. Mich da sicherlich auch irgendwie, also wenn ihr das hören solltet, sagt bitte Bescheid, wenn es da was gibt, weil es würde mich dann auch nochmal interessieren, auch als Recherche, was gab es dann auch schon mal, damit meine ich jetzt aber auch nicht so ein bisschen DDR-Comic oder Comics in der DDR, sondern eher Comic, die DDR thematisieren, wie jetzt der Film, ja, genau. Das Leben der Andere oder irgendwie sowas. Das würde mir jetzt auch spontan nicht einfallen, wobei ich jetzt auch nicht vorhabe, ein 1:1 historisch korrektes Bild von der DDR abzuliefern, weil sonst würde wahrscheinlich so eine deutsch-deutsche Polizistengeschichte, die da versuchen, einen Mord aufzuklären, gar nicht funktionieren, weil es im Leben nie dazu gekommen wäre, dass ein Deutscher, ein Westpolizist im Osten sozusagen...
Nee, klar nicht.
Aber das muss man halt so ein bisschen, davon muss man sich freimachen, künstlerische Freiheit und so weiter. Ich persönlich, ich bin so ein halber Ossi, meine beiden Eltern kommen aus Berlin, also West-Berlin zwar, aber das ist schon doch recht östlich. Mein Vater ist halt hat eine starke familiäre Bindung zu Rügen. Und ich selber bin auch ein großer Fan von, also den neuen Bundesländern, nicht unbedingt jetzt von diesen Betonköpfen, die da jetzt behaupten, dass sie ein Problem damit haben, dass sie einen Ausländer aufnehmen mussten. Was mir leider Dresden ein bisschen kaputt macht, denn es ist eine schöne Stadt, aber die Leute, die da leben, scheinen ja alle Idioten zu sein.
Irgendwie seltsam, also, seltsam zu sein, ja.
Genau, und wenn sich jetzt nicht alle, also wenn jetzt alle sich über einen Kamm geschoren fühlen von mir, dann kann ich nur entgegnen, naja, ihr schert ja auch alle über einen Kamm. Und ich selber habe sehr schöne Erfahrungen gemacht in Leipzig, da gab es den Comic-Garten in Leipzig, der von echt paar Fans irgendwie durch ein paar Fans entstanden ist und wo ich auch so 4-5 Mal mit dabei war. Das war auch richtig toll. Den gibt es aktuell nicht mehr aus diversen Gründen, aber es war halt auch toll, um einfach mal die Stadt kennenzulernen. Und man muss sich eine halbe Stunde an das Wechseln gewöhnen, aber wenn man das erstmal drin hat, also das versteht man dann sehr gut und das ist eigentlich auch sehr schön. Und da mag ich das halt auch, weil die Leute sind mit anderen Comics aufgewachsen als ich. Also die haben ja zum Beispiel ein bisschen was zum Thema Mosaik zum Beispiel erzählen können. Etwas, was ich ja so gar nicht kannte. Die Digidax, die Abrafaxe, keine Ahnung, wer das ist. Die haben auf mich keinerlei Einfluss genommen. Aber das ist, da sind ganze Generationen von Ost-Comic-Fans mit aufgewachsen. Und sowas finde ich zum Beispiel auch mega spannend irgendwie. Weil das ist ein deutsches Produkt, ne? Das ist kein lustige Taschenbücher mit so Mickey Mouse und Donald Duck, sondern richtig eigentlich urdeutsch. Und das, also ich finde das super. Ich finde das toll.
Ja. Das ist halt. Ja, ich meine die Aufarbeitung von deutscher Comicgeschichte finde ich wirklich sehr interessant. Und es ist halt leider schade, dass wir das Dritte Reich hatten, ne? Und dass da alles kaputt gemacht wurde und alles verboten wurde und alles wegkam. Und das hat Deutschland in der Hinsicht ja Jahrzehnte zurückgeworfen dann in dieser Comicgeschichte halt.
Ja, nicht nur im Comic, also wenn du dir anguckst.
Weil wir es jetzt gerade über Comics hatten.
Halt. Nee, aber die Kreativen sind halt entweder umgebracht worden oder ausgewandert. Ja. Und deswegen. Oh, hinter dir läuft eine schwarz-weiße Katze. Sehr sympathisch.
Ich habe gar keine Katze. Was? Ja, natürlich habe ich eine Katze. Was läuft mit dir? Du hast schon gegessen.
Erinnert mich an unseren Charlie. Der sieht nämlich genauso aus. Nee, was ich halt sagen will, ist, gerade so diese Leute wie Murnau oder wie, wobei der ist ja gestorben tatsächlich, aber Fritz Lang ist ausgewandert. Und ganz viele andere, der Louis Milestone und so weiter. Es gibt ganz viele deutsche Regisseure, die ja auch Fuß gefasst haben in den USA, die da tolle Sachen gemacht haben, aber natürlich auch eine gehemmte Karriere hatten, weil da gab es ja ganz andere Leute irgendwie. Und man war als Deutscher ja dann doch eher befähigt, dahingehend sozusagen Filme zu drehen, wo dann eben die Amerikaner den Nazis einen in die Fresse hauen. Mhm. Auch so ein bisschen Wiedergutmachung am eigenen Volk. Und da ist uns einfach die kreative Elite irgendwie weggeblutet. Also auch, Hitler hatte damals ja auch den Versuch unternommen, so ein bisschen Zeichentrickfilm und so und das Volk zu bringen, propagandistisch gesehen. Ist aber auch irgendwie dann eben auch wieder so eingestellt worden, weil das dann wieder als Kinderkram und entartet irgendwie betrachtet wurde. Und ja, mit wem willst du es dann am Ende machen? Und dann hast du halt jemanden wie einem Hans-Rudi Wäscher, der irgendwie, das war ja sozusagen die Speerspitze der deutschen Comic-Kunst oder ja. Mhm. Und nachher gab es noch Hans Nickel und so. Also es waren ja auch gute Leute da. Und der Hans-Rudi Wäscher ist ja auch alles andere als schlecht gewesen. Aber uns fehlt es da einfach. Und das Interesse war auch nicht da. Und man bekam dann eben durch die Besatzungsmächte dann eben die franco-belgischen Comics oder die amerikanischen Comics irgendwie mit auf den Weg gegeben. Also das war halt keine eigenen Gewächse. Und ich habe ja von 1995 bis 2015 keine Comics mehr gezeichnet. Und als ich dann wieder in die Szene kam, war ich über zweierlei Sachen sehr, sehr überrascht positiv. Das eine war, dass sich super viel in dem Bereich getan hat, dass es also eine blühende Comic-Szene im Independent-Bereich gab. Gar nicht so sehr im Mainstream-Bereich. Der hat ja immer nur das veröffentlicht, was man verkaufen konnte. Aber da saß man dann neben Künstlerinnen vor allen Dingen, die echt geiles Zeug gemacht haben. Und dann eben auch das Zweite, dass auf einmal Frauen in der Comic-Szene aktiv waren. Das ist klingt vielleicht jetzt auch ein bisschen sexistisch, aber ich komme halt auch aus einer Zeit, wo Comics nur von Jungs gelesen wurden. Zumindest hatte man den Eindruck. Und wenn ich in einem Comicladen war, da waren da nur Typen, die sich dann über im Möpse unterhalten haben oder wer gewinnt, wenn der Hulk gegen Superman kämpft oder sowas. Und dass dann eben Frauen dann auf einmal so reinkamen, das kam so ein Stück weit in den 90ern über diese Manga-Schiene. Dass dann eben auch so eher so Mädchen da eben dabei waren und dann eben plötzlich stand so neben Mädchen, Frauen, jungen Frauen und so und dass die auch Comic-Schöpferinnen sind. Ich fand das super. Das hat mich persönlich extrem begeistert und inspiriert, als ich 2015 neben drei Comic-Zeichnerinnen meinen ersten Stand hatte, die so tolle Sachen gemacht haben, da war ich schwer beeindruckt. Und da gibt's ja ganz viele von. Also ich würde nicht sagen können, dass Comics eine Männer- oder eine Frauendomäne geworden ist, sondern wird von beiden gleichermaßen bedient. Und deswegen finde ich es auch gut und wichtig, wenn in Gremien, Ausschüssen, Preisvergebern auch irgendwie Frauen zu Wort kommen oder eben auch Leute zu Wort kommen, die eben nicht Comic-Fans der ersten Stunde sind. Die sind nämlich jetzt diese weißen alten Männer, von denen man ja häufiger hört. Das ist so ein bisschen, aber auch die Revolution frisst ihre Kinder. Die haben halt seit den 80er Jahren, bringen die sich ein und machen ihre Awards und ihre Comics und ihre Communities. Und jetzt sagt man, nee Leute, ihr seid uns eigentlich zu alt, zu männlich und zu weiß. Und wir brauchen jetzt irgendwie was Diverseres irgendwie. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann natürlich dann den Leuten dann auch irgendwie einen Schlag ins Genick verpasst. Also nach dem Motto, Leute, das ist nicht der Dank, mit dem wir hier rechnen, ne, so ungefähr.
Ja, klar. Ja, ich meine, stell dir vor, du machst, keine Ahnung, 20, 30 Jahre das Gleiche irgendwie und das wurde immer angenommen und immer, du hast immer positive Kritik drauf bekommen und auf einmal ein Jahr drauf, wie du schon sagst, kommt dann auf einmal laute Kritik und sagt, ja, so kannst du es aber nicht mehr machen. Ne?
Hast du das mit dem Ralf König mitgekriegt, der vor ein paar Jahren so eine Wand angemalt hat in Brüssel?
Ja.
Und wo das dann so hieß, das müssten sie jetzt übermalen oder neu machen, weil da ist ja irgendwie so, da wird sich lustig gemacht über so einen Transgender-Typen. Und da ist der Ralf König aus allen Wolken gefallen und jeder, der ihn kannte, eigentlich mit ihm, weil diese Trümmertunte, die er da gemalt hat, die malt der schon seit den 80er Jahren. Das hat mit Transgender nichts zu tun, sondern das sind halt so diese schlecht rasierten, keine Ahnung, Karnevalstransvestiten, die sich da mal auf irgendeine Party verirren. Und aber da siehst du, ne, die Revolution frisst in dem Fall ihre Kinder. da haben sich jetzt andere Leute halt nicht so abgeholt gefühlt von. Und das ist halt, wie ich finde, auch so eine Sache, da müsste man auch selber mal wieder so ein bisschen entspannt genug sein und sagen, ist jetzt auch mal gut. Ne? Also klar, man kann, also ich finde es wichtig, dass in solchen Gremien mittlerweile, also ne, man kann ja auch mal abdanken, ne? Wenn du 65, 70 Jahre alt bist, kannst du auch mal sagen, ich gebe dieses Zepter weiter an die nächste Generation. Und deswegen finde ich sowas wie zum Beispiel den Ginkgo Award toll, der eben aus der Szene heraus entstanden ist, auch aus dieser Misslage mit dem E-Com heraus entstanden ist und sich die Mühe macht, jetzt auch Leute irgendwie gerade so ein bisschen diverser anzugehen. Das finde ich irgendwie eine tolle und wichtige Sache. Genau wie das Gendern in der Sprache. Ich mache es sicherlich nicht und ich werde es auch nicht in meinen Comics machen. Aber das hat hat sicherlich auch die Gründe, dass ich ein alter weißer Mann bin. Aber das ist halt auch eine Sprache, die so nicht gesprochen wird. Aber ich finde es halt wichtig, zum Beispiel, wo ich es verwende, ist in öffentlichen Anschreiben oder sowas. Und da finde ich es dann auch eben wichtig. Oder, also ich finde es halt einfach überholt zu sagen, ja, ihr Frauen, ihr könnt euch mitgemeint fühlen. Das finde ich irgendwie, da mache ich es mir dann irgendwie zu einfach irgendwie. Und gehe ja auch auf Facebook in so Gespräche rein oder Diskussionen rein, wenn wieder jemand vom Thema ablenkt, so nach dem Motto, toll, dass irgendwie Corona-Intensivstationen überbelegt sind und Triage und so, aber da wurde ja schon im Artikel gegendert, das kann ich ja jetzt sowieso alles nicht mehr ernst nehmen.
Das wird ja auch gerne gemacht, ne? Das heißt, es ist mir auch schon sehr häufig aufgefallen, dass man ganz schnell irgendwie versucht, in solchen Gesprächen, also gerade auf Facebook und sowas, ein anderes, schlimmeres Problem darzustellen, gell? Und vom Eigentlichen, was eigentlich angesprochen wurde, komplett abzulenken.
Ja, das aufgefallen. Ja, genau. Da geht es dann eben um, ich glaube, in der Rhetorik heißt das irgendwie Strohmann-Argumentation oder irgendwie sowas. Ja. Also man versucht tatsächlich Fakten zu schaffen und dann das Gespräch auf eine andere Ebene zu heben, egal ob es stimmt oder nicht. Das geht ganz schnell. Ja, genau. Gerade auf Facebook. Ich finde es da aber auch sehr nachvollziehbar. Also du kannst halt sehr schnell erkennen, dass da jemand wirklich versucht, sich an etwas aufzugeilen. Zum Beispiel, wie gesagt, ich bin hier, ist die Gruppe, in der ich mich befinde. Wir vertecken das auch ganz gerne mal mit dem Tag, ich bin hier. Und dann geht es nämlich nur noch darum, ach, du bist da, toll, geh doch weg. Also, ne, dann geht's nur, ich bin hier Sekte ist wieder da oder so. Dann geht's wirklich nur so darum, da wird halt irgendwie versucht, diese Gemeinschaft wieder in Misskredit zu bringen. Und das ist halt auch sehr schnell durchschaubar, weil es geht nie um die Argumentation. Es geht nie um Fakten. Ja. Darum geht's ja nie. Sondern es geht einfach nur darum, dass man jetzt gerade unglücklich ist und etwas irgendwie in die Tastatur kotzen möchte. Und es gibt Menschen, die dann eben sowas sagen wie, ich hasse dieses Gendern, weil ich muss mich wieder ändern. Und das ist ein bisschen so das Problem. Man muss halt irgendwie ein Stück weit mit der Zeit gehen auch. Also wenn du jetzt so sagst, ne, ich möchte halt noch so leben wie vor 30 Jahren, das wird halt nicht mehr funktionieren. Oder denk mal, das war irgendwie in den 2000ern, als Rauchen verboten wurde in den öffentlichen Gaststätten. Hätt's da schon Facebook aber hätt's da schon Facebook gegeben, also keine Ahnung, da wären ja die 200.000 Querraucher dann durch die Gegend gezogen.
Querraucher.
Und hätten sich dann halt darüber beschwert, dass man ihnen verbietet, so zu sein, wie sie sind. Und das ist halt so ein bisschen, ich finde diesen Egoismus, der so herrscht, so dieses, wir leben in einem Land voll SUV-Fahrer, die irgendwie im Individualverkehr ein 2,5 Tonnen schweres Gerät durch den Verkehr steuern und die Kinder bis an die Schule fahren, so ungefähr. Und das ist halt, ich weiß nicht, ich bin da anders erzogen worden und denke halt auch irgendwie, man muss dann doch ein Stück weit doch mehr irgendwie auch in die Richtung Gesellschaft so denken. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man irgendwie nicht so für sich in seinen eigenen vier Wänden verbleibt und da seine Meinung bildet und sie dann eben so ungefiltert ins Internet kotzt, ohne dagegen was gegengehalten zu bekommen. Aber egal, das ist jetzt wieder, das Thema hatten wir ja schon. In eigenen vier Wänden kann man auch sitzen, wenn man Comics zeichnet zum Beispiel. Also deswegen sowas wie Quarantäne fällt einem da gar nicht mehr so auf, weil Man ist ja irgendwie ständig in Quarantäne, auch generell, auch lesen und so weiter. Ich finde es toll, mit Leuten wie euch im Austausch zu sein oder auch mit ganz, ganz anderen Menschen. Eben Booknapping fällt mir jetzt noch ein, Nerd mit Nadel fällt mir noch ein. So Leute, die man so auf Instagram kennenlernt, denen man dann irgendwie zurückfolgt und sieht, was für tolle Sachen die auch haben, lesen oder auch besprechen und so weiter. Und also ich finde es toll, dass eben auch die Szene sich so wunderbar eben auch austauschen kann, so dass man dann eben auch so kein Feedback bekommt, Rückkanal eröffnet bekommt und auch Spaß dann hat, mal wieder was Neues zu erfahren. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel Blast habe ich mir jetzt mal auf meinen innerlichen Notizzettel geschrieben, was man nachher in der Tonspur nicht hören wird. Der Flo wird gerade von seiner Katze bearbeitet, deswegen.
Ein bisschen, ja. Ist gerade irgendwie, ist er, keine Ahnung, brauchst du Liebe oder was ist mit dir? Bist du
wie
so
alt,
alleine?
Wie alt ist denn der Kater?
Der sollte jetzt 3 sein, glaube ich.
Ach, okay, alles klar.
Ja, er hatte ein gebrochenes Bein. Also er ist ja auch in Quarantäne schon seit über einem Jahr jetzt, weil er hatte 2-mal hintereinander Sprunggelenk gebrochen und dann hat er sich den Oberschenkel gebrochen.
Wie ist denn das passiert?
Ja, das ist eine längere Geschichte. Also wie er sich das Sprunggelenk das erste Mal gebrochen hat, keine Ahnung. Er ist ja Freigänger und er kam halt einfach mit einem gebrochenen Bein nach Hause. Und dann hat er eine OP natürlich, ist ja klar. Die kriegen ja dann, ich weiß gar nicht mehr, was drin war. Oder was so, wie kennst du das, wenn du dir das Handgelenk brichst, dann kriegst du so Stangen in die Hand. Das sieht also wirklich so. So Eisenstangen hast du bestimmt schon mal gesehen.
Ja,
die werden so durch die Hand gedreht, also ne, gehen oben unten durch. Das hatte er dann im Bein drin. Und das kam dann nach ein paar Wochen wieder raus und die Ärzte haben dann gesagt, ja, der kann eigentlich wieder, das ist alles gut, verheilt, bla bla. Und dann haben wir gesagt, okay, na, wenn das so ist, dann lassen wir ihn wieder raus. Ja, dann war er einen Tag draußen, kam zurück wieder. Das gleiche Spiel. Wieder Sprunggelenk. Dann fing es an, dass sie gesagt haben, ja, da kommt jetzt eine Platte rein. Das Problem war, dass die Haut an dem Bein so dünn ist, dass dauernd die Platte rausgeguckt hat und die Schraube und das unheimlich gesifft hat. Und dann sind wir zu einem anderen Tierarzt noch, weil wir uns dann irgendwann eine andere Meinung einholen wollten. Was machst denn du?
Und jetzt brummt er. Schön.
eine andere Meinung einholen wollten. Und dann hat der Tierarzt hat dann direkt gesagt, die Platte müssen wir sofort rausmachen. Der hat schon eine Entzündung im Knochen und so. Und das muss sofort raus, weil sonst müssen wir im schlimmsten Fall das Bein abnehmen halt.
Ja,
so,
ja.
Also Platte raus, zugenäht, verheilen lassen. Alles cool. Katze wieder gesund. Alles toll, schön verheilt. Er springt hier drin irgendwie rum, keine Ahnung. Auf einmal tut es einen Schlag. Die Katze heult. Und ich denke mir, was ist denn jetzt? Und ich kenne dieses Heulgeräusch schon, wenn was Schlimmes passiert ist. Das hört sich nämlich ganz anders an als die normalen Heulgeräusche, wenn mir langweilig ist. Und dann, das gibt's ja nicht. Also, und auch wieder Bein hochgezogen und zack, Tierarzt, Röntgen, Oberschenkel gebrochen. Und dann hat der Tierarzt gesagt, ja, das ist, hätte man damit schon rechnen können, dass der Oberschenkel da bricht, weil da war die Platte drin und da war die Entzündung. Und der Knochen verheilt anders an den Stellen, wo er entzündet war oder wo auch die Platte drin war, als an anderen Stellen. Das ist, man muss sich das eher so vorstellen, dass diese Bruchstelle oder beziehungsweise da, wo halt diese Entzündung war und diese Knochenverletzung, die verheilt härter oder das kristallisiert mehr oder keine Ahnung. Das wird dann einfach härter. Ne? Also an der Stelle ist der Knochen nicht mehr so, weil Knochen denkt man immer, der ist überhaupt nicht irgendwie biegsam. Aber da ist er halt eben nicht mehr so biegsam und genau da ist er auch gebrochen halt. Ne? Ja, und jetzt ist er schon seit über ein Jahr herin und ist mit uns in Quarantäne so zu sehen. Macht so sein Ding, aber jetzt geht es ihm schon wieder besser. Also er läuft gut und das Bein funktioniert auch. Also er läuft ein bisschen behindert, sage ich mal. Also man sieht es ihm einfach an, dass mit dem Bein irgendwas war. Aber er ist schmerzfrei und spielt viel, frisst und mault und ja. Katzen-Dinger.
Du, mir ist gerade mein Bluetooth-Kopfhörer hat mir gerade signalisiert, dass er gleich keinen Saft mehr hat. Vielleicht machst du gerade noch eine Abmoderation und dann erzähle ich dir gerne noch mal was über unsere Katze, denn wir haben letztes Jahr auch so eine Leidensgeschichte hinter uns gebracht.
Ja, schade für euch jetzt alle, weil wir hören jetzt dann auf, weil ich wollte nämlich auch noch fragen, hast du Deutschland 83 gesehen, die Serie? Aber das machen wir ein anderes Mal.
Die Antwort wäre aber ja gewesen, ja.
Okay, dann würde ich sagen, erstmal dir vielen Dank, dass du Zeit hattest. Danke für das tolle Gespräch, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Wir hören uns und sehen uns hoffentlich wieder, wenn der Achim Zeit hat. über die Schwermetall. Und ich würde sagen, du als Gast sagst als letztes auf Wiedersehen und wir verabschieden uns.
Ja, vielen, vielen Dank. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Das Themenspektrum war ja gewaltig und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich hatte auf jeden Fall Spaß beim Labern. In diesem Sinne, haut rein und immer schön kann ich lesen.